Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat an diesem 28.01.2020. Carbon und Laktat ist der Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de und mein Name ist Frank Wechsel und mir gegenüber sitzt
Simon Müller. Hallo Frank.
Hallo Simon. Simon, eine historische Ausgabe heute. Ich weiß gar nicht, die 59. Episode, glaube ich, von Carbon und Laktat.
Ja.
Aber es wird die Episode sein, mit der wir auf diesem Channel Triathlon Talk den millionsten Hörer erreichen werden.
Ja, die Millionenfolge.
Die Millionenfolge. Einer von euch da draußen ist unser millionster Hörer. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Menschen wir erreicht haben bisher. Aber unsere Episoden sind dann 1 Million Mal abgehört worden. Wir stehen bei 990.600 irgendwie Größenordnung, war es zumindest heute Morgen. Also die Million ist dann wahrscheinlich am Mittwoch fällig.
Ja. Ja. Das ist eine schöne Nachricht.
Das ist eine schöne Nachricht. Da freuen wir uns auch sehr. Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon so ein bisschen über Zahlen geredet, aber das ist irgendwie schon eine große Nummer. Also wenn man sich so 1 Million mal vorstellt und auch wenn das jetzt natürlich aufgeteilt ist in knapp über 100 Folgen, glaube ich, jetzt 102. oder so haben wir heute.
Ja, müsste ich aufmachen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen drüber. Ich habe ja noch den Talk mit Björn Geßmann gemacht.
Stimmt.
Ende der letzten Woche, der ja total abgegangen ist, auch so von den Resonanzen und jetzt muss ich mal gerade rechnen hier, minus die Excel-Tabelle da oben sind 3 Zeilen. Dann sind wir jetzt bei 103.
Ja, 103. Ja, aber trotzdem, ich meine
104, 103 haben wir.
Ja, die 104. Ja. Ja. Ja, wenn man sich halt vorstellt, dass es auch, wenn wahrscheinlich häufig die gleichen Hörer dabei sind, was uns natürlich umso mehr freut, wenn sie für über 100 Episoden teilweise vielleicht sogar dabei sind. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass es immer ein Mensch dahinter ist, der sich das angehört hat, was wir hier jetzt in mehr als einem Jahr irgendwie oder in, ja, deutlich mehr, jetzt mittlerweile schon 1,5 Jahren irgendwie gemacht haben, dann ja, ist das schon eine ordentliche Zahl. Also das muss man erstmal so ein bisschen begreifen.
Ja, also freut uns sehr. Wie gesagt, letzte Woche Talk in unserem dritten Format neben Triathlon Talk und Carbon Laktat bei Power & Pace, Björn Geßmann. Da ging es sehr viel um das Thema, ich sage jetzt nicht wieder nüchtern Training, sondern kohlenhydratreduziertes Training und vor allen Dingen um das Thema Laufökonomie. War hochspannend, hat für viel Reaktionen gesorgt und ja, für alle, die ein bisschen tiefer in die Trainingspraxis einsteigen wollen, die meisten von euch haben es wahrscheinlich gehört, weil die Zugriffszahlen ähnlich sind wie bei unseren anderen Formaten, ja, kann ich das nur noch mal empfehlen. Ja, wir erreichen viele Menschen und viele Menschen
erreichen uns.
erreichen uns. Wir haben mal wieder einen Anruf auf unserer Mailbox, den wir für so interessant hielten, dass ich den einmal abspielen möchte.
Hallo, hier ist der Ihr hattet mal eine Anruferin auf eurem Band, die darüber philosophierte, ob es nicht ganz sinnvoll wäre oder ob schon jemand mal auf die Idee gekommen wäre, seinen Puls beim Liebesakt aufzuzeichnen. Dazu wollte ich mal sagen, der Gedanke kam schon mal, allerdings kommt da was zum Tragen, was ich immer als sehr nervig finde, nämlich meine Frau und ich, wir treiben beide Sport. Wir schwimmen und fahren Fahrrad und laufen und man ist eigentlich immer zu müde, um noch irgendwie Sex zu haben. Das fällt uns beiden immer wieder auf und wir ärgern uns drüber und schlafen dann darüber ein. Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz loswerden, weil es kommt halt gar nicht erst zur Messung. Also in diesem Sinne, bleibt sportlich, bis dann. Euer Tschüss.
Ja, ich frage mich ja, das ist ja nun echt schon ein paar Wochen her, wie lange er mit sich gehadert hat, ob er jetzt darauf sprechen soll oder nicht.
Ja.
Sonst wäre es wahrscheinlich direkt danach gekommen.
Heißes Thema, ne? Da stellt sich wieder die Frage, wie sozialverträglich ist eigentlich der schöne Sport, den wir betreiben? Ich weiß nicht, wie viel du momentan trainierst. Also bei mir, ich habe jetzt mal 3 Wochen, wo ich auf meinem Niveau sehr zufrieden war, 16 Stunden im Schnitt trainiert und muss schon sagen, so neben Beruf und Familie ist das schon eine ganz schöne Packung. Also ich habe schon gemerkt, das war teilweise über der Grenze des Sozialverträglichen. Ich will das jetzt nicht an verschiedenen Pulsmessverfahren festmachen, sondern ja, ich merke dann schon, ich bin dann schon manchmal so gereizt und so und freue mich jetzt auf mein Trainingslager, wo ich einfach mal 2 Wochen nur Sport machen kann und ich werde sicher auch einiges arbeiten da vor Ort. Ja, das ist das große Zugeständnis meiner Family, dass ich das eben machen kann jetzt 2 Wochen, um mir da nochmal richtig einen großen Reiz zu setzen für den Ironman Südafrika. Aber ich merke schon so, letztes Jahr das Projekt Die familienfreundliche Langdistanz, da kann ich momentan gerade nicht von reden.
Ja. Ja, ich auch nicht. Ja, aber es ist ja auch eine ganz andere Situation. Also ist ja auch, wir hatten das ja auch schon mal, kommt mir auch ein bisschen drauf an, in was für einer Lebensphase du bist und was so die Prioritäten sind. Und jetzt, ich bin ja quasi auf der anderen Seite als jemand, der nicht irgendwie Familienvater ist oder so und der da auch natürlich dementsprechend gerade andere Prioritäten setzen kann. Mhm. Und das wird sicherlich auch nicht ewig so sein, aber ich muss mich auch immer schon ganz schön verbiegen, um irgendwie auf das Pensum zu kommen, auf was ich jetzt in den letzten Wochen auch gekommen bin, irgendwie mit 2 Wochen 24 Stunden, letzte Woche 20 Stunden. Ja, Ruhewoche.
Oh. Ja, also, in seiner Ruhewoche mehr als ich in meiner Hauptbelastungswoche.
Nein, es war ja Ruhewoche in Anführungszeichen. Also ich hatte einen kompletten Ruhetag und keine Intervalle auf dem Rad. Das ist dann schon, also.
Dafür hast du einen Crosslauf gewonnen.
Da habe ich einen Crosslauf gewonnen, ja. Das war ganz cool. Sogar habe ich dann festgestellt oder danach gesagt bekommen mit Streckenrekord. Bei einem Lauf, den es schon 47 Jahre gibt, habe ich mich da echt gefreut. Ich bin da dreimal vorher schon gelaufen. Und für mich immer schön zu sehen, wenn man wirklich die gleichen Strecken absolviert über die Jahre und dann so sieht, dass man halt wirklich immer schneller wird und du weißt, okay, es war jetzt eben nicht irgendwie, lag nicht an den Bedingungen oder so, sondern einfach so zu sehen, ich glaube, das erste Mal bin ich da 4 Jahre zuvor gelaufen und dann einfach so, ja, was da so an Sekunden immer abgeknapst wurde über die Zeit, das freut dann natürlich. Aber klar, also auch bei dem Trainingsaufwand jetzt, ich habe meistens irgendwie einen Tag in der Woche. Und heute ist jetzt beispielsweise dieser Tag, da, wenn ich da dreimal trainiere, dann stehe ich um 5:30 auf, dann trainiere ich vor der Arbeit, dann laufe ich in der Mittagspause und dann trainiere ich abends. So, da ist dann auch nicht viel Zeit für irgendwas anderes, wenn du Vollzeit arbeitest und dann halt auch nicht gerade irgendwie mittags dann schon wieder zu Hause bist.
Ja.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich am Wochenende ja immer in Lübeck bin und da in erster Linie mein Umfeld habe, habe ich hier auch nicht irgendwie immer sonst was vor, dass ich sage, ich muss auf irgendwas verzichten, sondern das ist einfach. Ja, das ist einfach so die Hauptbeschäftigung, die ich dann habe. Und am Wochenende hat man zum Glück dann auch drumherum so viel mehr Zeit, dass es dann auch kein Problem ist, mal alles vor einer bestimmten Uhrzeit abzuhaken, dass man am Abend dann auch noch was mit anderen und mit Freunden und Familie und so unternehmen kann.
Ja.
Das passt schon irgendwie auch alles, aber ich weiß auch ganz genau, wir hatten das Thema ja letzte Woche, ich weiß auch ganz genau, dass ich, wenn ich nicht mehr Leistungssport machen möchte, das radikal einbrechen wird, weil ich merke, viele Sachen mache ich auch nicht wirklich aus Genuss. Also wenn ich jetzt keine sportlichen Ziele mehr verfolge, bei bestimmten Wettkämpfen würde ich natürlich niemals sagen, ich fahre jetzt 3 Stunden Rolle.
Yeah.
Oder würde ich auch nicht sagen, ich schwimme jetzt 5 Kilometer oder so. Selbst wenn ich mal das Bedürfnis hätte, was ich mir auch nicht vorstellen kann, freiwillig ins Wasser dann zu springen, wenn ich nicht mehr für einen Wettkampf trainiere, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das mal länger mache als eine Dreiviertelstunde oder so. Von daher hängt das natürlich alles irgendwie miteinander zusammen.
Der Ironman Hawaii, ich habe gerade meine App aufgemacht, sind noch 255 Mal schlafen.
Oh ja.
Ja, also man kann jetzt nicht wirklich sagen, es rückt näher. Also das hältst du durch, das Pensum bis dahin?
Also, ja. Ne? Also ich bin, was heißt ich? Also ist alles in Absprache mit dem Trainer auch zusammen, aber kein Freund davon eigentlich so groß das Trainingsvolumen zu variieren, sondern eher die Trainingsinhalte. Also jetzt nicht wirklich, klar, mal mehr, mal weniger, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie 6 Stunden oder so weniger trainiere als dann in ein paar Monaten. Also es unterscheidet sich nicht großartig, sondern die Trainingsschwerpunkte sind dann halt mal andere. Also die Radfahrten werden länger, die Intervallprogramme verändern sich. Wenn dann vielleicht mal irgendwo ein Blocktraining eingeschoben wird, dann ist es mal mehr in der einen Disziplin, dann weniger in der anderen. Also das variiert so ein bisschen hin und her, aber ich würde sagen, plus in den Belastungswochen außerhalb vom Trainingslager sind das so plus 3 bis 4 Stunden in der Woche, wenn ich dann wieder anfange, richtig zu trainieren, das Ganze ja über das Gleiche.
Ja, ja.
Also, ja.
Ja, du hast ja Hawaii-Quali in der Tasche. Ich arbeite noch dran. Momentan muss ich sagen, fühlt sich's echt gut an. Also, das war jetzt echt mal so ein 3-Wochen-Block, wo ich sagen muss, Haken drunter, solide Arbeit. Jetzt diese Woche wird es nicht viel Zählbares geben bei mir, muss aber auch nicht, denn dann kommen die 2 Wochen Trainingslager und das wird nochmal einen ordentlichen Punkt geben. Ich fühle mich nach diesen 3 Wochen jetzt aber so, dass ich sagen kann, ich fahre richtig gut vorbereitet ins Trainingslager, freue mich drauf und bin da dann auch in der Lage, ordentlich was zu machen und danach Woche Ruhe und dann sind es noch 3 Trainingswochen und dann wird getapert. Also ja, ich bin sehr gespannt, ich habe das noch nie gehabt, so ein frühen Ironman im Jahr, auch, ja. auch bei meinen ersten 5 Rennen, die ich da Mitte der 90er, Ende der 90er gemacht habe. Von daher, ja, die Situation haben alle und doch, so kann es laufen.
Ich weiß noch, dass wir hier auch im Podcast mal drüber gesprochen haben, dass du die langen Radeinheiten und auch langen Koppeleinheiten irgendwie zum Großteil Indoor hast auf dich zukommen sehen. Jetzt habe ich gesehen, du fährst über 3 Stunden irgendwie bei 1 Grad draußen.
Ja. Ist,
hast du schon zu viel jetzt oder?
Nee. Ja, also in der Woche, du kennst es, ja. Wenn du zu normalen Arbeitszeiten im Büro bist, du gehst im Dunkeln hin, du kommst im Dunkeln raus. Ja, ja. Da ist nichts mit draußen. Ja, und ich habe es ja ganz gut gelernt, in Indoor Rad zu fahren, aber ja. Am Samstag habe ich nochmal eine 2-Stunden-Einheit, weil es draußen wirklich eklig nass war, ja. Indoor gefahren. Länger braucht das bei mir Indoor auch nicht werden. Mhm. Und dann bleibt halt nur das Wochenende. Meine Kinder hatten beide Sport selber. Der eine Volleyball, der andere Fußball. Das heißt, ich konnte Radfahren. Ja? Und wenn ich 2 Stunden Indoor fahre, brauche ich auch nicht 2 Stunden Outdoor fahren. Also bin ich 4,5 Stunden gefahren fast. Irgendwie hatte 113 Kilometer auf dem Tacho. Man ist da relativ einsam, also ich habe schöne neue Strecken gefunden, nördlich von Hamburg und ja, da ist dann nicht viel los, ja, weder Autos noch Fahrräder, aber das tat mal gut, einfach für den Kopf, ja.
Ja, glaube ich.
Ja, hab mich gut eingekleidet, habe meine Billig-Wärmesohlen von Lidl in die Schuhe gepackt, ja, diese Aufreißtütchen, wo dann Metall oxidiert, was da drin ist, und dann hält das bis zu 6 Stunden warm angeblich. Ein Doppelpack kostet 2 Euro, ist jetzt nicht gerade umweltfreundlich, aber weil man es danach wegwirft, aber es hilft über eine längere Radtour und es hat dann sogar Spaß gemacht und war auch nicht zu schlimm von der Kälte. Ich habe früher immer gesagt, ich fahre nicht unter 10 Grad.
Mm. Oh, unter 10 Grad sogar. Ja, ich habe das in den letzten beiden Jahren mal mit dem Mountainbike häufiger gemacht. Bin am Kanal lang gefahren und das teilweise auch dann, als es geschneit hat. Ja, irgendwie habe ich da auch nicht die Motivation zu. Also dafür ist jetzt irgendwie, die Rolle steht da und das Rad bleibt da auch immer stehen und das ist, mittlerweile kann man sich so schön, hätte ich jetzt wahrscheinlich ablenken gesagt, aber man muss sich gar nicht ablenken, wenn man da irgendwie sich zu beschäftigen weiß, in Form von, also wenn es dann halt ein Film ist oder ein Hörbuch oder ein Podcast sonst irgendwie, dann bin ich auch mittlerweile so, dass die langen Sachen mir auch gar nichts mehr ausmachen, weil wenn man es dann mit der Intensität nicht übertreibt und auch nicht übertreiben muss vom Trainingsplan, dann ist es auch gar nicht mehr so ätzend.
Ja.
Also tatsächlich, wenn man die lockeren Sachen, teilweise freue ich mich da sogar drauf, weil ich weiß, das ist die Zeit, in der ich mir mal alles anhören und anschauen kann, was ich mir schon irgendwie so in meine später Ansehen- oder Anhören-Listen reingepackt habe.
Ja.
Auch so halt, weil viele Sachen dann auch mal 1 Stunde oder 1,5 dauern und da weiß ich, okay, jetzt, manchmal freue ich mich da echt drauf, dass ich sage, jetzt habe ich die 1,5 Stunden mal, dass ich mir das anhören kann.
Ja.
Und von daher, wenn man das irgendwie schafft, sich sowas zurechtzulegen, kann das halt auch so ein Training-Hack sein.
Ja, ich habe das ja vor ein paar Tagen eingeführt, dass ich immer, wenn ich irgendwas höre oder sehe, das bei Strava in die Beschreibung reinschreibe, welchen Podcast ich gehört habe, welches Video ich gesehen habe. Am Wochenende saß mal mein Kleiner bei mir, da haben wir zusammen die Minions geguckt.
Ja.
Also da vergeht die Zeit dann auch irgendwie.
Ja, genau. Ne?
Bei mir ist eher das Problem so, momentan steht mein Zeitfahrrad auf der Rolle, so nach 2 Stunden reicht das dann aber auch in der Position da irgendwie.
Ja, absolut.
Und ja, vielleicht muss ich es mir doch mal irgendwo ans Fenster stellen, dass man mal einen anderen Ausblick hat als nur den Monitor. Ja, aber es geht vorwärts. Ne? Draußen hat man doch ein bisschen mehr Ablenkung. Ja, was mir aufgefallen war, es stehen da im Norden von Hamburg ein paar Traktoranhänger, die groß plakatiert sind mit wir sind kein Futter. Und dann sind da Schäfchen und Kälbchen und so abgebildet und der große böse Wolf.
Mhm.
Ne? Und habe ich immer gedacht, den Wolf gibt es doch gar nicht hier. Und gestern kam die Pressemitteilung vom Senat. In Hamburg wurde zum 3. Mal seit 2013 ein Wolf gesichtet.
Jetzt ist die Bevölkerung natürlich in Panik.
Ja. Ne? Also, da gibt es dann einen Wolf-Experten, der bestätigt das auch, der guckt sich die Videoaufnahmen an, die irgendwo gemacht wurden und sagt, ja, das war ein Wolf, aber man ist sich sicher, das ist ein durchziehender Wolf, selbst junge Wölfe machen 70 Kilometer am Tag. Wir haben kein Wolfsrudel jetzt hier oder so. Und ich weiß auch nicht, ob mich das vom Outdoor-Training abhalten würde. Es ist ja irgendwie, glaube ich, noch nicht viel passiert zwischen Wolf und Mensch.
Ja, ich glaube tatsächlich, man kann sagen, es ist noch nie was passiert.
Ja, es sind immer Tiere, die gerissen werden. Man hat so ein bisschen Angst davor, glaube ich, dass die Wölfe sich immer mehr an den Menschen gewöhnen, indem sie näher ranrutschen und irgendwann dann keinen Unterschied mehr machen zwischen Schulkind und Schäfchen. Aber
ja, es ist schon sehr, sehr weit hergeholt.
Ja.
Also so die wütenden Bauern, sage ich jetzt mal, teilweise, das kann man ja alles nachvollziehen, wobei man auch da sagen muss, also ich will jetzt nicht zu weit in die Materie einsteigen, aber ich weiß nicht, seit wann es das gibt, da kriegst du ja ab einer gewissen Anzahl das vom Staat finanziert, dass du dich mit Zäunen vor Wölfen schützen kannst. Also das heißt, du musst es nicht mal zahlen. Das ist nicht mal ein Argument zu sagen, ich habe das Geld nicht, weil der Staat zahlt das für dich. Und einige machen das dann nicht aus Faulheit, aber beschweren sich dann, wenn der Herde was passiert. Wo man dann sagen kann, okay, es ist berechtigt, dass man sich ärgert, aber der Staat sagt schon, okay, wir geben dir das Geld, bau es. Also auch da könnte man sagen, selbst da ist teilweise das Tamtam, was da gemacht wird, drumherum echt ziemlich überspitzt. Und also ich glaube, wir müssen uns da jetzt beim Wolf keine Gedanken machen, dass wenn wir da beim Laufen, der auf einmal kommt und uns jagt. Ja, ist eine witzige Vorstellung, aber wer das irgendwie als echtes Argument mit einbringen würde, der hat, glaube ich, die Hintergrundinfos nicht.
Ja. Ich wurde noch sozialisiert im Musikunterricht, dass wir Peter und der Wolf gehört haben. Und seitdem ist der Wolf was Böses.
Genau.
Das ist so wie die Generation, die, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen hier im Team, die Generation, die mit dem weißen Hai groß geworden ist.
Ja, genau.
Und glaubt, dass mindestens 3 dieser Exemplare immer unter der Wasseroberfläche vor Kailua Kona kreiseln und nur auf den richtigen Moment warten.
Klar, es ist halt, ja, bei Wasser ist ja immer noch das Ding, man sieht es dann nicht, das ist noch so diese Angst, aber ja. Natürlich, ob es berechtigt ist oder nicht, ist jetzt beim Wolf das Gleiche, ist ja einfach so, das ist ja nun mal auch das Thema Angst, das ist das, was man sich ausmalt und auch wenn dann jemand sagt irgendwie, oh, das war ja noch nie so, allein diese Vorstellung, irgendwann, man könnte selbst der Erste sein und so, klar, es ist jetzt nicht, es ist nachvollziehbar, jeder kann irgendwo dann die Sorge verstehen, der eine beim, was weiß ich, Wolf, wenn er da wirklich Angst vor hat, der andere bei Haien, viele haben auch Angst vor Spinnen. Aber ja, keine Ahnung, jedem das seine. Aber ich hoffe, dass es sich nicht nochmal so extrem wandelt in der Tierwelt und in der Beziehung zwischen Mensch und Tier, dass wir echt irgendwann sagen müssen, alle, die in Hamburg laufen gehen am Wasser abends, wenn es dunkel wird, müssen jetzt eine Waffe mitnehmen, weil der Wolf kommt. Und ja.
Also ich glaube, momentan halten sich Wolfphobie und Wolfhysterie ein bisschen die Waage und vielleicht auch ganz gut so. Ja. Also ich erinnere mich aber, als ich meine erste sportliche Karriere Mitte der 90er gemacht habe, da habe ich mehr Zwischenfälle mit Hunden gehabt, als ich die jetzt hier habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt hier im Hamburger Umfeld trainiere und damals im Osnabrücker Land, aber da gab es mehr so, ich kann mich an mindestens 5 Situationen erinnern, eine Straße auf dem Land, die zu eng, zu schmal war, um mit dem Rad zu wenden und ein Hund, der mit wedelndem Schwanz auf dich zurennt.
Ja, gut, ich glaube, das Thema Hunde, das kann bestimmt oder können viele, die jetzt auch zuhören, nachvollziehen.
Ja.
Also ich würde sagen, bestimmt 75% der Zuhörer, das wird man jetzt nicht rausfinden können, aber könnte ich mir so vorstellen, jeder dritte von 4 Triathleten könnte schon mal sagen, dass er in irgendeiner Art und Weise einen Vorfall mit einem Hund gehabt hat.
Mhm.
Also nicht einen schlimmen Angriff oder so, aber ich wurde auch teilweise schon mal, ich wurde noch nie gebissen, aber angesprungen und gekratzt und so, dass man es auch gemerkt hat und bin auch schon auf Fuerteventura bei der langen Route, die farblich ausgeschildert sind, bei der 21-Kilometer-Route wurde ich auch schon von 3 Hunden vom Hof gejagt, da weiß ich heute noch, bin ich weggesprintet bei meinem langen Lauf und habe am Ende geguckt auf meiner Garmin Höchstgeschwindigkeit 31,4 km/h. Weiß ich heute noch. Ich bin um mein Leben gerannt. Weil die wirklich dann kläffend hinter mir her, so 3 und es waren echt kleine Hunde. Aber ich hatte dann wirklich Angst. Die kamen dann da runtergelaufen, da sind ja diese Mini-Hügel und auf mich zugeschossen. Ich war der Einzige, der da laufen war und habe ich richtig, richtig Panik bekommen.
Ja. Also gebissen wurde ich bisher nur von einem Esel und ich konnte nicht weglaufen, weil ich das noch nicht konnte. Ich war auf dem Arm meines Vaters im Tierpark und auf einmal schnappte so ein Esel nach mir. Ich weiß, dass ich ganz lange kleine Bissstelle so an der Hüfte hatte. Und angegriffen beim Sport wurde ich von einem Schwan. Ein Schwan oder eine Gans?
Oh, hast du es provoziert?
Nein, das war ein Laufwettkampf, der führte an einem See lang.
Oh nein.
Ne? Und da war irgendwie ein Federtier, was Nachwuchs hatte und irgendwie überfordert war von dieser Masse Mensch, die da ankam, und dann, ich weiß nur noch, dass ich gelaufen bin und hinter mir so gefühlt so 10 Zentimeter neben dem Ohr so ein fauchenden Schnabel hatte. Der hat so, ne, also der wollte mich erschrecken oder
verschrecken.
Ja. Verschrecken, das ist ihm auch gelungen. Ich weiß nicht, wie der Lauf ausgegangen ist, aber der
ist dann weggelaufen, ne?
Ich bin dann weggelaufen. Naja, so, das sind so die kleinen, großen Tierchen. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wir haben es ja auf unserer Liste stehen, lass uns das doch gerade kurz ansprechen. Viel, viel kleiner ist das Coronavirus, was momentan in China grassiert, aber auch schon in Frankreich zuletzt und jetzt heute auch in Deutschland aufgetreten ist. Und es gab gestern ein Neujahrsempfang vom Deutschen Olympischen Sportbund und Alfons Hörmann hat das wirklich als großes Problem in der Olympiasaison bezeichnet, weil er sagt, nirgendwo wird so viel international gereist wie im Sport. Mhm. Und es gibt inzwischen, glaube ich, auch schon irgendwelche Qualifikationsturniere im Volleyball oder so, die verlegt wurden aufgrund dieses Viruses. Und jetzt die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Ich habe eben nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass Hongkong inzwischen einen Großteil des Reiseverkehrs zu China eingestellt hat. Das kann natürlich auch enorme Auswirkungen auf den Sport haben, auf Wettkämpfe. Ich möchte nach Südafrika. Die Olympiasaison startet auf der Kurzdistanz. Das kann schon einen Impact haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich meine, und sporttechnisch ist ja dieses Jahr in Asien so einiges los. Also ja, von daher, klar, ist jetzt nicht in 2 Wochen, dass man sich jetzt Gedanken machen müsste, eine große Katastrophe, wie man das alles irgendwie umsetzen oder retten oder verschieben kann. Aber wer weiß, wie lange das andauert. Also mittlerweile kann man das ja schwer einschätzen, wann das, also man hat ja so zumindest von der Berichterstattung her, die oder kann die Annahme haben, dass sich das eher noch weiter ausbreitet, als dass man gerade schon dabei ist, irgendwie das effektiv zu bekämpfen oder einzudämmen. Und dann ist natürlich immer hinten raus zeitlich gesehen die Frage, wie lange dauert das überhaupt, bis man das in den Griff bekommen hat und bis man da sicher wieder zu allen zusagen kann, zu reisen, alle Orte zu besuchen. Und wie du schon sagst, also es hat halt durchaus auch, wenn es nur irgendwie bei einem Flugverkehr das Umsteigen an einem Flughafen ist, dann hat das ja schon Auswirkungen täglich auf mehrere tausend Menschen.
Ja.
Und du sagst das schon, also jeder, der über internationale Flughäfen schon mal geflogen ist, kann bestimmt auch mal oder sich daran erinnern, dass da eine Sportmannschaft, ein Teamsportler irgendwie unterwegs waren. Ich hatte das jetzt auch auf dem Weg nach Hawaii, irgendwie 4 Nachwuchsnationalmannschaften von irgendwelchen Nationen, also wirklich international gesehen, die auch auf dem Weg irgendwo hin waren. Also rund um, oder das ganze Jahr ist ja so viel Betrieb und das geht ja von bis, also Junioren-Nationalmannschaften bis die Sportler, die ihre Quali-Wettkämpfe noch für Olympia haben. Also das ist ja nun nicht so, dass man sagt, das betrifft vielleicht 3-4 Sportarten und dann irgendwie sonst, sondern das hat man ja sonst gar keine Vorstellung von, was so sonst passiert. Jetzt ist auch die Zeit der Trainingslager für viele, nicht nur im Ausdauersport, nicht nur im Triathlon. Und wir hatten ja die Statistiken, wie viele Entscheidungen olympisch sind dieses Jahr. Also sprich auch, wie viele Sportarten überhaupt beteiligt sind, wie viele Sportler daran beteiligt sind. Da reden wir jetzt wirklich nur von den allerbesten der ganzen Welt. Aber auch eine Klasse dahinter wird ja Sport getrieben und mehrere Monate vorher Vorbereitung. Das ist sicherlich auch ein Thema, was da viele beschäftigen wird, die nicht wissen, in den nächsten 1-2 Monaten verändert sich da jetzt was im Rennkalender, in der Trainingsplanung. Das ist ja alles von langer Hand wirklich durchgeplant.
Ja. Also ich erinnere mich an die Olympischen Spiele in Rio, als es groß um das Zika-Virus ging im Vorfeld, was am Ende überhaupt kein Problem war, wo der Medienhype, der darum gemacht wurde, vielleicht ein bisschen zu groß war. Es gab einfach keine Mücken, die das Virus übertragen haben zur Zeit der Olympischen Spiele in Rio. Also ich habe keine gesehen. Ja. Das war so ein bisschen, was für London die Prognose des Verkehrsinfarkts war, war das Zika-Virus in Rio und die Wasserverschmutzung und das ist jetzt die Hitze in Tokio. Wir wissen, glaube ich, die Hitze in Tokio wird kommen, weil das andere, was ich gerade erwähnt hatte, ist nicht eingetreten. Aber da hat es mal eine große Diskussion im Sport gegeben. Da hatte auch, glaube ich, gab es auch ein paar Absagen, prominente Absagen, die gesagt haben, ich fahre nicht zu den Olympischen Spielen, weil mir das zu gefährlich ist. Ich erinnere mich selber an SARS, weiß nicht, ob es eine Pandemie oder Epidemie war, 2003, da war ich nämlich noch Fotograf oder war gerade Fotograf für den Internationalen Triathlonverband, für die ITU. Und da weiß ich noch, dass wir mal irgendwo mit ganz vielen Triathleten gelandet sind in Japan und dann quasi vom Bus aus, vom Flugzeug aus direkt in einen Bus gesetzt wurden und in eine Halle gefahren wurden, wo ganz viele Ärzte auf uns warteten und uns alle untersucht haben und dann quasi alle freigegeben haben. Das war ein ähnliches Virus, auch irgendwie verwandt mit dem Coronavirus, über das wir aktuell reden. Und da gab es auch, und das ist momentan, ich weiß nicht, ob schon etabliert oder ob das etabliert werden soll, da gab es auch an ganz vielen Flughafen Wärmebildkameras, die fiebernde Menschen sofort erkennen können. Ja? Ja. Und einfach um da frühzeitig zumindest mal nachgucken zu können. Also das, und es waren ganz viele Triathleten mit Mundschutz unterwegs damals. Mhm. Ne? Also da erinnere ich mich noch dran, da hat es Implikationen so auf den Sport gehabt, aber eben nicht durchgreifend, da wurde nichts abgesagt oder so.
Ja. Ja, warten wir mal ab, was für Ausmaße das noch annimmt jetzt. Wollen wir nicht hoffen, dass es also sowohl in der gesamten Bevölkerung, das ist ja erstmal viel, viel wichtiger als der Sport, aber es ist natürlich wünschenswert für beide Kategorien, dass sich das jetzt nicht noch irgendwie extrem weiter ausweitet.
Ja.
Aber ja, mal abwarten.
Ja, aber reden wir über den Sport, der stattfindet und stattgefunden hat. Und da sind wir da, wo ich demnächst bin, in Südafrika. Gab es nämlich schon den Ironman 70.3 am Wochenende mit deutscher Beteiligung, aber keinem deutschen Sieg.
Ja, genau. Also erstes großes Rennen der Saison, sowohl was Langdistanz, beziehungsweise wenn wir dann von Mittel- und Langdistanz als Langdistanz sprechen, als auch für die Kurzdistanzler, insofern, dass es noch keinen Weltcup oder kein ITU-Rennen vorher gab, also war quasi jetzt wirklich der Auftakt. Ja, und es gab einen Heimsieg dieses Jahr von Matt Troutman, letztes Jahr von Bradley Wise, der ist dieses Jahr Zweiter geworden. Du hast gerade schon angesprochen, Michael Rehlert auf Platz 6. Als letztendlich doch einziger deutscher Starter, Johannes Moldan, krankheitsbedingt abgesagt. Und Roman Deisenhofer stand noch auf der Startliste, der war aber die Zeit über noch in Lanzarote oder auf Lanzarote im Trainingslager.
Also wir reden jetzt über die Profis, es waren Age-Gruppe auch da.
Genau, Age-Gruppe waren auch da. Ja, zum Profirennen, ersten beiden schon angesprochen, es war sogar ein komplett südafrikanisches Podium. Henry Schumann ist Dritter geworden, der Bronzegewinner von den Olympischen Spielen in Rio. Vor vier Jahren. Erstes 70-3-Rennen gemacht und wahrscheinlich auch so ein bisschen damit geliebäugelt, dass er dem einen oder anderen Kurzdistanzkollegen folgen kann, der schon für die 70-3-WM qualifiziert ist und sich dann noch so ein Highlight nach Tokio vornehmen kann. Daraus ist nichts geworden. Er hat dann Platz 3 keinen Slot bekommen. Ja, aber vom Rennen an sich war es dann erwartungsgemäß. Also Henry Schumann ist als Erster und auch allein aus dem Wasser gekommen und hat dann am Ende hinten raus so ein bisschen beim Radfahren dafür bezahlt, dass es war wohl sehr windig und eine harte Strecke.
Sehr kalt, beim Schwimmen war die Wassertemperatur 14 Grad, wie ich gehört habe.
Ja, genau, und ja, dann hat sie ihm am Ende so auf dem letzten Drittel der Radstrecke den Stecker gezogen, dass er dann vorher auch allein gefahren ist und den Vorsprung dann um die 3 Minuten teilweise sogar gehalten hat. Da wurde er eingeholt, dann sind sie, glaube ich, zu fünft in die zweite Wechselzone und dann war es letztendlich eine Laufentscheidung. Ja, die hat Matt Troutman dann gewonnen und ja, mal sehen, ob Henry Schumann da noch einer ist, der zukünftig vielleicht jetzt Blut geleckt hat und das besser machen will oder eher abgeschreckt ist. Ich glaube eher, dass zumindest für dieses Jahr er das nicht nochmal versuchen wird. Ich glaube, es hat einfach gepasst, weil er sich einfach in seiner Heimat jetzt schon vorbereitet hat auf die Saison und das Rennen vor der Tür stand und es sich einfach angeboten hat, ohne eine große Reise zu machen, die Distanz mal auszuprobieren. Jetzt zu einem Jahreszeitpunkt, wo man noch nicht groß spezifisch irgendwie sich vorbereiten muss, wo nächste Woche nicht das nächste oder erste WTS-Rennen dann vor der Tür steht. Ich glaube nicht, dass er da jetzt so hinterher ist, das nochmal zu probieren, um sich unbedingt zu qualifizieren. Und ja, ich hatte das ja auch nochmal nach Bahrain als wir über Kaspar Stornes geredet haben, der sich ja auch unbedingt qualifizieren wollte, dort es nicht geschafft hat als Drittplatzierter, wo ich dann hier noch gesagt habe, mal gucken, ob er das dann nach Tokio macht, wo mir dann aufgefallen ist, da ist der Qualifikationszeitraum schon vorbei, sprich auch alle Kurzdistanzler, die sich jetzt noch für die 70-3-WM Ende November in Neuseeland qualifizieren wollen, müssten das vor Tokio noch machen und jeder, der ernsthafte Ambitionen auf eine Top-Platzierung bei den Olympischen Spielen hat, wird jetzt nach Ja, eigentlich jetzt schon nicht mehr. Also vielleicht werden da noch ein, zwei dabei sein, die das im Februar machen, aber sogar im März, da läuft dann die WTS wieder und da schaut man dann, dass man da gegen die direkte Konkurrenz wahrscheinlich nochmal Rennpraxis mitnimmt und Sachen ausprobiert, als dass man sich dann einen Kopf über eine Distanz macht, die eigentlich gar keine Rolle spielt. Also das war wahrscheinlich jetzt so mal ein Versuch und dabei wird es bleiben. Auf Platz 4 Bart Arnutz, Platz 5 Kyle Buckingham und Platz 6 dann Michael Rehlert.
Also keine schlechten Leute vor ihm, er war zweimal Weltmeister auf der Distanz und jetzt wieder beim Quali-Rennen Sechster. Da hat er sich vielleicht mehr vorgestellt, oder?
Ja, er war gar nicht so unzufrieden mit dem Rennverlauf, weil er halt auch bis zur zweiten Wechselzone in der Spitzengruppe mit dabei war. Es war dann halt eine Laufentscheidung und er war von der Gruppe, die dann zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist, quasi der langsamste von den fünf und wurde dann von Bart Arnutz noch überholt, der ja traditionell ein starker Läufer ist, Hawaii Zweiter von 2018, der dann noch von hinten rangelaufen ist. Aber Michael Rehlert hat im Vorfeld auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich am ehesten im Laufen auch noch was zu tun gibt, um da ganz auf dem obersten Niveau konkurrenzfähig zu sein. So war es ja letztendlich auch. Also er ist dann 1:24.04 für einen Halbmarathon gelaufen. Das muss man ein bisschen relativieren, weil die Laufzeiten insgesamt ziemlich, ziemlich langsam, aber im Verhältnis, wenn du auch die Leute nimmst, die da mitgelaufen sind. Also ein Henry Schumann, auch wenn er am Ende dann ein bisschen bezahlen musste, kann natürlich deutlich schneller laufen als eine 1:19 hoch. Oder auch ein Bart Arnutz, der die zweitschnellste Laufzeit des Tages hatte, aber mit einer 1:17.58, der ist ja auch schon in Nizza, erinnere ich mich beispielsweise, ist ja glaube ich 1:10 niedrig oder 1:9 hoch gelaufen, also das muss man ja schon immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Von daher fehlt da aber trotzdem noch ein ganz schönes Stück, wenn man sagt, irgendwie mittlerweile muss man für eine WM-Quali natürlich auch ein Rennen gewinnen oder vielleicht dann je nach Konstellation Zweiter oder Dritter werden. Und auch da würde jetzt für Michael Rehlert erstmal noch ein Stück fehlen, aber es ist halt auch früh im Jahr und er hat vorher auch gesagt, er will quasi das erstmal als Härtetest machen, gucken, wo er steht. Und so wie es eigentlich bei ihm immer ist. Im Schwimmen ist er ganz vorn mit dabei, hat auch jetzt die quasi Verfolgergruppe hinter Henry Schumann aus dem Wasser geführt, fährt mit auf dem Rad, muss dann halt nur sehen, dass er da ein paar Minuten noch beim Laufen findet. Aber gut, viel Zeit hat er auf jeden Fall auch noch. Seiner Aussage nach bereitet er sich planmäßig erstmal für eine relativ frühe Langdistanz vor. Also wer weiß, ob du ihn vielleicht nicht auch in Südafrika siehst und er jetzt da bleibt und in Stellen...
Wer weiß, wen ich da alles sehen werde.
Ja, genau. aber er hat ja vorher schon in Stellenbosch trainiert und ist damit auch verbunden. Bleibt jetzt, glaube ich, auch noch ein wenig da und trainiert und ja, wer weiß, ob er so lange da bleibt, dass es noch dann für die Langdistanz reicht, um die mitzunehmen.
Ja, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Es ist ein attraktives Rennen, es ist eine kontinentale Meisterschaft, es ist in der gleichen Zeitzone. Man kann es mit dem Trainingsaufenthalt verbinden und es ist vor allen Dingen ein früher Versuch, Hawaii klarzumachen.
Genau.
Sowohl im Age-Group-Bereich als auch im Profibereich. Ich meine, ich habe es ja schon erzählt, ich habe mir das Rennen ausgesucht, weil ich dann vielleicht noch ein zweites Rennen machen kann.
Also
ja,
so werden viele Profis natürlich auch denken.
Ja, werd auf jeden Fall ein zweites Rennen machen, aber mit welchen Ambitionen, das wird sich dann rauskristallisieren. Ja, also
ja. Wird sich dann rausstellen, ob es für dich ein extrem kurzes oder sehr langes Jahr wird. Also.
Ja, ne? Es ist, wir haben auch darüber gesprochen, warum sucht man sich solche Rennen aus? Da war ja auch die Strecke ein gewisser Faktor und die kommt mir jetzt nochmal weiter entgegen, weil die Strecke geändert wurde und noch weniger Höhenmeter hat als bisher. Das war ja auch so einer der ersten Kommentare unter meiner 113 Kilometer Radtour, ich habe die irgendwie mit 170 Höhenmetern gemacht oder so, das waren die drei Autobahnbrücken, wo ich rüber musste. Also, Wind kann ich, Berge nicht, von daher, ja, wer weiß, wer sich dadurch noch alles anlocken lässt. Man wartet ja so auf die großen Profinamen, dass sie jetzt mal Farbe bekennen und da sind ja noch einige offen, die es noch nicht getan haben.
Ja, richtig. Ja. Das ist jetzt auch so langsam die Zeit, wo wahrscheinlich nach und nach jetzt der eine oder andere mal sagen wird, wie er sich so den Fahrplan für 2020 vorstellt.
Ja.
Ja. Ja. Kommen wir zu den Frauen.
Ja.
Denn da gab es, ich will nicht sagen überraschendes Ergebnis, weil damit hätte ich im Vorfeld gerechnet, aber die, wie das Rennen verlaufen ist als solches, war eigentlich relativ spannend. Bei den Frauen gewonnen hat Flora Duffy. Mhm. Man kennt sie als erst Xterra-Spezialistin, mehrfache Xterra-Weltmeisterin, zweifache Kurzdistanz-Weltmeisterin, 2018, 2019 viel mit Verletzungen zu tun gehabt, konnte deswegen unter anderem 2018 auch nicht noch ihren Titel verteidigen, sonst hätte sie wahrscheinlich das Triple gewonnen auf der Kurzdistanz. Also ja, eigentlich diejenige, die nach dem es war ja kein Rücktritt, aber von dem Wechsel von Gwen Jorgensen vom Triathlon zum Laufsport eigentlich alles dominiert hat. In erster Linie dadurch, dass sie eine sehr starke Schwimmerin ist, immer vor und aus dem Wasser kommt und dann auf dem Rad halt ihre Stärke ausspielt, weil sie es trotz der Windschattenfreigabe immer geschafft hat, bei Rennen tatsächlich auch mal alleine wegzufahren, was ja wirklich echt einiges heißt. Und ja, eigentlich war es deswegen auch so ein bisschen erwartbar, dass sie trotz doch relativ starker Konkurrenz, also Anna Watkinson war dabei, Emma Pallant war dabei, das waren die jeweils Erst- und Zweitplatzierte vom Vorjahr und ja durchaus Namen, die man kennt und Emma Pallant, die auch schon Zweite bei der 73-WM geworden ist. Trotzdem muss man halt sagen, Flora Duffy, das ist nun mal so, wie wenn die Kurzdistanzler auch bei den Männern wechseln, ein Javier Gomez, ein Alistair Brownlee, da weiß man auch, okay, die machen da wahrscheinlich nicht nur irgendwie mit und schauen sich das an, sondern da kann man von ausgehen, dass die auch gewinnen wollen und dass sie auch in allen Disziplinen das Potenzial mitbringen. Das war hier eben auch der Fall und so war es letztendlich auch, zumindest am Anfang, also deutlichen Vorsprung rausgeschwommen, über 3 Minuten auf eine Dreiergruppe hinter Flora Duffy, also wirklich schon sehr, sehr viel, wenn man sich mal vorstellt, bei dem ja
Lucy Charles Niveau.
Ja, also wirklich, bei dem Niveau auf knapp 2 Kilometern 3,5 Minuten auf andere Weltklasse-Athletinnen rauszuschwimmen, nur im Wasser, das ist ja also
ja.
Unfassbar viel. Das
Welten.
Ja,
Welten.
Ja. Mhm. Und dann beim Radfahren war das echt relativ spannend, weil ich habe nur die Zeiten irgendwann nach dem Rennen im Tracker gesehen und dachte dann, okay, da muss ja was passiert sein, weil bis Kilometer 45 hat Flora Duffy ihren Vorsprung sogar noch weiter ausgebaut und dann habe ich nur gesehen, dass sie nicht Erste in der zweiten Wechselzone war und da hatte sie dann teilweise schon deutlich über 4 Minuten Vorsprung. Und also bei der Hälfte des Radfahrens und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich dann Panne oder so, weil sie im Vorfeld ja auch hat durchklingen lassen, sie will auf jeden Fall einen Slot für die 73 WM, das ist ihr oberstes Ziel, auch bei ihr war es ja schon so, dass sie 3 Wochen vorher da war und in Stellenbosch trainiert hat und eigentlich dann das einfach nur verbunden hat, um es auszuprobieren und alle Rahmenbedingungen gepasst haben. Und dann dachte ich so, oh Backe, das ist ja ganz schön unerwartet oder dann wusste man halt nicht, was passiert ist, einfach von den bloßen Zahlen, weil Emma Pallant war dann als Erste in der zweiten Wechselzone und die ist nun wirklich nicht als Überbikerin bekannt, sondern kommt eher vom Laufen und dann, das habe ich dann gesehen, bevor das Rennen aber zu Ende war, also nach dem Radfahren, aber beim Laufen und dann habe ich nur gesehen, okay, Emma Pallant führt, das wird dann wahrscheinlich nichts für Flora Duffy, dann kriegt sie auch keinen Slot. Ja, und dann war es letztendlich so, ich habe echt nochmal geschaut, also und ihre Aussage lässt auch nicht darauf schließen, dass da was war, sondern die ist einfach eingebrochen. Die hat einfach wirklich, die ist die zweite Radhälfte knapp 4 km/h langsamer gefahren als ihre anderen beiden Verfolgerinnen, die dann noch hinter ihr war. Also das ist schon richtig, richtig übel, dann ist man schon wirklich geplatzt. Und umso erstaunlicher und faszinierender auch insgesamt am Triathlon finde ich dann, dass es manchmal nichts zu sagen hat, wie blau man auf dem Rad ist, sondern dass beim Laufen irgendwie nochmal neu gestartet wird. Also klar kann man jetzt sagen, hier energetisch und so, wenn du dich so krass verzockst, dass du auch dann nicht früh genug reagierst und versuchst, das irgendwie reinzuholen, dass irgendwann nochmal was ankommt und du neu anlaufen kannst, dann ist natürlich verloren. Aber die ist natürlich auch nicht blöd. Die wird wahrscheinlich dann versucht haben, irgendwie noch was zu retten. Aber die hat dann echt nochmal ihre Laufbeine gefunden und ist tatsächlich 7 Minuten schneller gelaufen als Emma Pallant. Und das hat dann am Ende noch 2 Minuten zum Sieg gereicht. Also eigentlich so, wie man es sich nicht vorgestellt hätte. Man hätte wahrscheinlich eher gedacht, also sie schwimmt weg, sie baut ihren Vorsprung auf dem Rad aus und dann beim Laufen kann sie das Ding eigentlich verwalten. Und ja, da ist sie wahrscheinlich so ein bisschen doch die Distanz einfach hinten raus zum Verhängnis geworden. Und einfach der Umstand, wenn man dann allein vorn wegfährt und auch keine Gruppe und nicht mal abwechseln kann und auch schwieriger für den Kopf, weil wie gesagt, es war sehr windig dort, hat sie dann viele Körner offensichtlich liegen lassen.
Ja.
Und dann aber mit einer 1:20:37, also wir haben eben zum Beispiel über die Laufzeit von Michael Rehlert gesprochen, die war bei 1:24:04, also 3,5 Minuten da mal zwischen, die ist wirklich wirklich schnell gerannt,
ja,
und deutlich schneller als alle anderen. Und ja, dann hat es beim 70.3-Debüt gleich zum Sieg gereicht. Also eine weitere Weltklasse-Athletin von der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz. Ja, und die einfach nur danach happy war, dass sie es doch geschafft hat und jetzt ihren Slot hat. Wo wir echt gespannt sein können, wenn sie denn nach den Olympischen Spielen da den Fokus drauf richtet. Und auch hat sie ja auch noch ein paar Monate, um spezifisch zu trainieren. Da glaube ich nämlich, geht richtig was. Also da, ja, reden wir, glaube ich, wirklich von einer Athletin, die auch Weltmeisterin werden kann.
Also ein spannendes Jahr. Ich habe gerade die Vorstellung, die Olympiasiege in Rio gingen in die USA und nach Großbritannien und in Tokio gehen sie nach Norwegen und Bermudas.
Ja, wäre auf jeden Fall denkbar. Also wir haben ja auch schon über unsere Prognosen geredet. Das war auch bei beiden nicht mein Tipp. Also ich glaube tatsächlich, da gibt es wieder eine US-amerikanische Siegerin.
Ja.
Aber wer weiß, es kann so viel, ja, passieren. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne. Wenn es jetzt so einfach zu sagen wäre, dann müsste man sich nicht oder würde man sich keinen Kopf drüber machen. So einfach ist es dann am Ende des Tages doch nicht. Aber ja, da können wir sehr gespannt sein, weil beispielsweise auch nicht nur bei den Herren jetzt mit Henry Schumann das Beispiel, dass da andere schon sind, die sich qualifiziert haben, sondern bei den Frauen, Ashley Gentle zum Beispiel, die ja auch noch Ende des Jahres beim 70.3 in China ihr erstes 70.3-Rennen gemacht hat, gewonnen hat und auch qualifiziert ist für Taupo, also auch eine, die wirklich dann jede Menge Tempo von der Kurzdistanz mitbringt und auch in allen Disziplinen so ist, dass man sagen kann, die kann da auch um einen Sieg mitmischen. Und wer weiß, wenn eine Daniela Rief Kona in den Beinen hat und die Kurzdistanzlerin mit der Grundgeschwindigkeit halt nicht und die 70.3-WM nun mal jetzt nach Hawaii ist, dann gibt es da, glaube ich, echt spannende Konstellationen. Also, ja, können wir uns drauf freuen.
Ja, es gibt immer wieder Überraschungen. Ja, jetzt zum Beispiel die Olympia-Zweite und Olympia, also die Olympiasiegerin von London und Olympia-Zweite von Rio, Nicola Spirik, die startet auch in dieser Saison und zwar auch auf einer Mitteldistanz, aber außerhalb von jedem Großveranstalter-Zirkus. Die startet beim Isra-Man.
Ist jetzt am Wochenende schon, ne?
Jetzt am Wochenende, am, ich glaube sogar am Freitag.
Ja. Ja. Wer sich da erinnert, 4 Jahre zurück, Nicola Spirik hat sich ja auch mit extrem vielen Mitteldistanzen auf die Olympischen Spiele, stimmt, in Rio vorbereitet.
Ja, das war ihre Mitteldistanzkarriere quasi, ne?
Genau, ja, und das war ja gigantisch gut. Sie ist ja Zweite geworden. Also wer, ja, sich an die Bilder erinnert, sie ist ja lang im Zweikampf Seite an Seite mit Gwen Jorgensen, glaube, gelaufen.
Hatte sie mal Mallorca gewonnen, als sie auch,
richtig,
da war.
Richtig, ja, ja, und, ja, und sie hat auch noch zwei 70.3-Rennen, also zwei weitere gemacht oder Mitteldistanzen. Ich glaube, sie hat 3 Mitteldistanzen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele gemacht,
ja,
und das dann auch so begründet, weil ich glaube, ihr Coach zu der Zeit war ja auch Brad Sutton schon,
ja,
der dann gesagt hat, das ist quasi die Belastung, die sie haben wollen, weil am Ende werden 10 Kilometer gelaufen und das ist quasi wirklich ein Bestandteil der Vorbereitung. Es geht jetzt nicht darum, die Distanz zu wechseln oder möglichst viel zu gewinnen,
ja,
sondern das war tatsächlich dann irgendwie als Training angedacht. Und irgendwie, ja, muss man sagen, der Erfolg gibt dir ja recht. Das waren ja spektakuläre Bilder, als sich dann Gwen Jorgensen und Nicola Spirik auch noch unterhalten haben in Rio kurz, weil Gwen Jorgensen Tempo gemacht und Spirik immer nur hinterher und dran geblieben. Und das, also, es hat ja funktioniert. Und das ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass jeder irgendwie seinen Weg vielleicht auch finden muss,
ja,
um sich da vorzubereiten. Und wenn es nur für den Kopf ist in dem Fall, dass man sich dann sagen kann, das Thema hatten wir ja auch schon, okay, so und so schnell kann ich einen Halbmarathon laufen und jetzt muss ich auf einmal nur diese 10 laufen und sich deswegen so ein bisschen auch stark machen kann. Klar, da gehört auch dann das spezifische Training dazu, keine Frage. Aber das war halt wirklich eine Herangehensweise, die sich natürlich extrem von allen anderen unterschieden hat. Und auch die hat letztendlich zum Erfolg geführt. Also,
ja,
klar, wenn das Ziel letztendlich, also war es ja wahrscheinlich dann die Goldmedaille, dann hat sie es nicht geschafft, aber auch, dass man oder dass sie damit Silber holen würde, hätten wahrscheinlich nicht unbedingt viele mit gerechnet.
Nee, konnte man nicht mitrechnen. Wie steht es eigentlich um die Olympia-Ambitionen von Cameron Wolf?
Ja, ich glaube, die existieren fast gar nicht mehr. Weil
hat er so einen auf den Deckel gekriegt, dass er gesagt hat, das mache ich nicht mehr, das tue ich mir nicht nochmal.
Nein, ganz im Gegenteil, das war ja überhaupt nicht sein Stil. Nee,
also auf den Deckel bekommen war nicht sportlich, ja. Hat er einfach gesehen, das ist aussichtslos bei seinem Weltcup-Start?
Ja, also das hat er schon gesehen, aber das ist ja, er ist ja nur wirklich ein Typ, der da mehr Motivation draus zieht als alles andere. Also
ja,
wenn
okay,
so ein Charakter, wie er sagen würde, ach Mensch, jetzt höre ich ja auf, dann, also er ist ja schon so ein jetzt erst recht Typ. Aber er hatte dann danach auch gesagt, das Ziel ist schon in die Richtung weiterzumachen und dann beim ersten Weltcuprennen zu starten nochmal und dann zu schauen, wohin es führt. Nun ist es aber so, wenn ich mich richtig erinnere, das wäre nämlich Kapstadt gewesen und das Rennen wurde abgesagt. Sprich, den Weltcup gibt es gar nicht und irgendwann ist ja auch der Qualifikationszeitraum ja vorbei und startberechtigt wäre man ja sowieso nur, wenn man unter den ersten 140 ist. Und deswegen in der Rangliste, wir hatten das ja glaube ich mal, ist er an Positionen oder wären sogar da noch, wenn man nur diejenigen nimmt, die jetzt unter den 140 sind, sind da 8 Australier, an denen er quasi erstmal allen vorbeiziehen würde, weil er gar keine Punkte im ITU-Ranking hat. Sprich, das wäre rechnerisch eigentlich kaum noch möglich, beziehungsweise ist dann vielleicht auch gar nicht mehr möglich. Und selbst wenn es da Sonderkriterien geben würde, müsste er natürlich jetzt erstmal noch ein Rennen machen. Und dadurch, dass das Rennen rausfällt und es dann einfach viel zu spät wird, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt einfach umgeplant hat. Also das Training, was er in den vergangenen Wochen gemacht hat, lässt auf jeden Fall stark darauf schließen. Ich habe gestern nochmal geguckt, da hieß es dann, es gibt ja immer bei Strava diesen 4-Wochen-Durchschnitt, wie viel man dann im Schnitt in jeder Disziplin trainiert hat. Und beim Radfahren waren das dann 21,5 Stunden im Schnitt in den vergangenen 4 Wochen.
Ja.
Und man hat ja auch gesehen, dass er mit Geraint Thomas viel zusammen trainiert hat in Santa Monica.
Genau,
und
wir hatten drüber gesprochen, der hat richtig, ja auch seine Ironman-Ambitionen. Wir wissen inzwischen, dass er über Cameron Wirth an Bob Babbitt rangeraten ist, der das Interview geführt hat. Da schließen sich gerade so ein paar Kreise.
Ja, genau. Ja, und ich habe jetzt aus eigentlich doch verlässlicher Quelle gehört, dass Cameron Wirth am 2. Februar für das Team Ineos in Australien bei einem UCI World Tour Rennen startet. Bei ihm ist es dann Cadel Evans Ocean Race, ist es glaube ich, heißt es.
Ein Etappenrennen über...
Nee, es ist tatsächlich nur ein Eintagesevent.
Nur ein Eintagesrennen, okay.
Ja, also die in dem Logo stehen mehrere Orte, das ist dann aber quasi der Rundkurs, wie das Rennen gefahren wird. 171 Kilometer. Und ja, wenn das stimmt, dann ist er ja jetzt auch nicht nur inoffiziell, sondern offiziell Teammitglied bei Ineos. Weil dafür muss er natürlich Teamfahrer sein. Mhm. Ja, schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet. Ich war sehr erstaunt, als ich die Info bekommen habe. Mal sehen. Also die letzte Aktivität bei Strava von ihm war vorgestern. Kann sein, dass er sich seitdem im Flugzeug befindet.
Ah,
und
ja,
jetzt langsam mal wieder dann. Vielleicht, wenn ihr die Folge draußen hört und ich jetzt nach der Aufnahme nachgeguckt habe, kann ich es entweder schon bestätigen oder widerlegen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall aufregend. Also,
ja, ganz sicher einer der vielseitigsten Triathleten, die es gibt. Ne?
Ja, aber ich meine, das es ist schon irgendwo verrückt, ne? Also,
was wäre bei dir die 4. Sportart neben Schwimmradfahren, Laufen? Ja gut, du könntest auch als Läufer überleben.
Ja gut, aber ja, weiß ich nicht. Es gibt doch hier sogar, hast du mal einen Quadrathlon gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Hast du noch nie gemacht?
Nee.
Das wäre eigentlich mal witzig.
Ich habe zwar mal ein Kanadierboot auf der Weser versenkt, ja, indem wir von einem Passagierschiff überfahren wurden, so richtig klassisch.
Boah.
Das war ganz übel, aber es ist zum Glück nur Materialschaden entstanden. Das war im Rahmen eines Feriensportkurses.
Ja,
seitdem habe ich es mit Wassersport, gehe ich lieber gleich selber ins Wasser.
Ich würde es ehrlich gesagt als Spaß-Event mal gerne ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich da besonders gut drin wäre, sondern einfach, um es mal gemacht zu haben.
Kann man machen.
Wir haben ja letztens hier beim Teamfrühstück war es, glaube ich, auch mal gesagt, so einfach mal aus Spaß einen Zehnkampf machen. Hat halt auch was.
Wäre also lustig für alle anderen.
Ja, vor allem bei Stabhochsprung. Aber nee, aber das ist schon bewundernswert. Also wenn es jetzt da wirklich auch geschafft hat, natürlich über Beziehungen und so, aber wenn man jetzt noch neben einer Triathlon-Karriere, wo man echt sagen kann, also wenn er jetzt sich noch weiter verbessert und seine Entwicklung auf Hawaii ist ja wirklich eine stetige, niemand wird sich jetzt, glaube ich, groß wundern, wenn er 2020 auf dem Podium landen würde und es gleichzeitig noch schafft, fürs Team Ineos bei einem Radrennen zu starten. Klar, es ist jetzt nicht keine Rundfahrt, es ist nicht die Tour oder so, aber das ist schon... Das ist schon eine Ansage.
Ja.
Aber schauen wir mal. Ich glaube aber bei dem Training, ich habe ja gerade die Zahlen genannt und auch, dass er jetzt das Radrennen macht, spricht auf jeden Fall dafür, dass das mit Kurzdistanz erstmal vorbei ist, weil dafür hätte er jetzt in den vergangenen Wochen ganz, ganz anders trainiert und auch trainieren müssen.
Ja. Gehen wir mal von aus, ne?
Ja.
Ja, ein anderer, der den umgekehrten Weg gemacht hat, vom Radprofi zum Triathleten, wo er dann, viele sagen zum Glück, nicht ganz weit gekommen ist, ist Lance Armstrong. Und der ist wieder durch die Medien gegeistert in den vergangenen Tagen, weil er Radtraining auf Mallorca anbietet zum Schnäppchenpreis.
Von 30.000 US-Dollar mit ihm als Tourguide.
Ja.
Ja, Mensch. Schnapper. Ich meine, also, wir kennen das doch. Wir müssen einfach gucken, wann die, also wer das wirklich machen will, einfach gucken, wann die Touren sind, wenn man das überhaupt einsehen kann. Und ich meine, wir sind doch eh alle auf Mallorca im Trainingslager. Dann fährt man halt zufällig mal die Route und hängt sich hinten rein und ja, dann spaßt er 30.000 Tage.
Ja, genau.
Also das, ne, ist doch, ja, man muss das nur, nee, aber da, das ist irgendwie, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich kann bei der ganzen Geschichte und so teilweise noch nachvollziehen, dass es Leute gibt, die irgendwie ihn natürlich immer noch für die sportliche Legende,
ja,
was heißt halten, die auf eine Art und Weise ist er die, ja, auch wenn er offiziell keine Titel hat und so weiter, aber es gibt ja nun mal die Leute, die wurden so inspiriert durch ihn in der aktiven Zeit auch Sport zu machen, mhm, und auch motiviert, als dann das alles noch gar nicht aufgedeckt wurde und klar war, dass sie ihn immer so in Erinnerung haben werden, als derjenige, der irgendwie dann da war, als man selbst angefangen hat und der einen selbst vielleicht auch zum Sport gebracht hat oder bei dem einen oder anderen zum Leistungssport. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass es so weiterhin diesen Status hat. Man könnte natürlich auch so argumentieren, gerade die müssten eigentlich ein gebrochenes Herz gehabt haben, mhm, aber wenn man dann die Umstände kennt und irgendwie weiß, was für ein System das hatte und so, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob das, also macht er das, weil der Geldprobleme hat? Weil ich finde, das ist eigentlich schon ganz schön, also sich das nochmal so rauszunehmen, der ist ja nicht blöd, der weiß ja, dass er dafür, ja, auch ganz viel Kritik kriegen wird. Hält er das einfach oder ist ihm das egal, weil er weiß, er kann damit nochmal richtig Kohle verdienen?
Ich glaube, dass er die Medienkritik komplett an sich abprasseln lässt.
Ja.
Dafür war er immer kaltschnäuzig genug. Da ist er dann auch ein anderer Typ, glaube ich, als beispielsweise Stefan Schumacher, der da in eine Depression gefallen ist. Ja. Ich glaube, das lässt ihn relativ kalt. Mhm. Natürlich muss der irgendwann von leben. Und natürlich sehen wir das auch wieder durch die deutsche Brille. Der Ami sieht das komplett locker. Ja. Also ich erinnere nur dran, vor 2 oder 3 Jahren, da war Lance Armstrong Keynote-Speaker bei der Konferenz Triathlon Business International.
Ja, aber deswegen, ja, meine ich ja gerade, der kann ja eigentlich froh sein, auch wenn das eine Mentalitätsfrage ist von Land zu Land,
ja,
dass der nach der ganzen Geschichte in relativ vielen Kreisen auch immer noch sehr willkommen ist,
ja,
weil
ja,
er
ja,
letztendlich
ja,
nicht der XYs gedopteste Radprofi war aus der Zeit, sondern mhm, halt immer noch Lance Armstrong.
Ja.
So, und da kann er ja eigentlich schon froh genug sein,
ja,
dass es ihm dann nicht geht wie einigen anderen, aber dass ja, jetzt so auszunutzen ist es ja letztendlich, weil er da nochmal versucht mit seinem Namen da, also nur darum geht es ja, es gibt ja keine Berechtigung, das muss man ja mal dazu sagen, es gibt ja keine Berechtigung, irgendwie die Preise zu verlangen, das ist ja wirklich nur, weil du mit ihm das letztendlich machen kannst.
Ja, letztendlich ist es Angebot und Nachfrage und man wird davon ausgehen können, er wird auch bis heute gut beraten sein, die werden wissen, da wird es genug Leute geben, die bereit sind, das zu zahlen, weil sie sich das leisten können. Und das werden keine Hater sein. Ja?
Also, nein, natürlich nicht.
Da kommen Leute, die viel Geld dafür ausgeben, ihm ein gutes Gefühl zu geben.
Warum solltest du auch für Hate $30.000 ausgeben? Kannst du umsonst YouTube-Kommentare schreiben?
Ja. Ne? Also von daher ist das für ihn so eine Win-Win-Win-Win-Situation. Er kann seiner Leidenschaft, die wahrscheinlich immer noch vorhanden ist, sonst wäre er nie dahin gekommen, wo er war,
ja, klar,
kann er nachgehen mit Leuten, die ihn dafür bezahlen und die ihn mögen.
Ja, das finde ich halt irgendwie, finde ich ein bisschen schade.
Also, ja, ne?
deswegen meine ich halt, wenn er jetzt in der Situation wie andere Profisportler wäre, dass man sagen könnte, er ist finanziell unabhängig und er macht das irgendwie so nach dem Motto, um dem Sport was zurückzugeben und mhm, als Zeitbeschäftigung, weil er immer noch gern Rad fährt, bietet er das an oder er macht das als Charity-Aktion oder keine Ahnung. Ich meine, zu den Zeiten hat er sich auch für genug Sachen irgendwie dann stark gemacht, ob das jetzt auch Marketing war oder sonst irgendwie. Also das gab es ja auch schon. Ich habe dann einfach nur so ein bisschen die Vermutung, dass das jetzt aus dem Nichts kommt und er das wirklich offensichtlich finanziell ausschlachten will, liegt vielleicht einfach daran, dass er jetzt sagt, okay, bevor es ganz rum ist, nehme ich einfach nochmal so viel Geld mit wie möglich. Das finde ich halt irgendwie...
Gut möglich, ne?
Ja.
Ja, also...
Ja, aber wer sich trotzdem dazu berufen fühlt und 30.000 ja. Dollar gerade mal über hat und noch ein Trainingslager auf Mallorca machen will, der hat hier jetzt eine Alternative, wo er das ausgeben kann.
Ja.
Naja.
Meinst du, solche Leute gibt es unter unseren Hörern?
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, eine Ex-Ikone. Ne? Wir haben, das ist jetzt so ein ganz komischer, scary Zufall gewesen, wir haben über die Sportikone Kobe Bryant gesprochen.
Ja, letzte Woche.
Letzte Woche. Und am Wochenende stürzte mit dem Helikopter ab und ist tot. Das ist irgendwie...
Das ist verrückt, ne?
Natürlich ein riesengroßer Zufall, aber... ja, irgendwie trotzdem komisch, ein komisches Gefühl. Ja. Aber bei Kobe Bryant muss man sagen, das ist ähnlich wie Lance Armstrong auch eine Ikone über den eigentlichen Sport, den er betreibt, hinaus. Ja. Wenn man ja, jetzt zum total. Beispiel sieht, dass Schwimmsportportale die 7 größten Motivationssprüche von Kobe Bryant wiedergeben, ich weiß nicht, ob der schwimmen konnte oder so, daran merkt man dann echte Größe. Das ist so Muhammad Ali, der alle Sportler irgendwie motiviert. Ja, und da gibt es wenige von. Und Kobe Bryant war einer von denen.
Ja, ich habe auch nochmal geguckt. Also in der, viele haben das sicherlich auch oder kennen das. Ich habe auch so eine Liste, wo irgendwie Sprüche, die mich mal irgendwie inspiriert haben, die ich mal gesammelt habe und teilweise auch dann für irgendwelche Posts oder so mal verwendet habe. Und da ist er auch zweimal gewesen und auch einmal mit der Aussage, alles Negative, wie beispielsweise Druck, den du verspürst, ist nur eine Möglichkeit, etwas Nennenswertes zu erreichen.
Ja.
Also, und das, die Vorstellung ist halt total richtig. Und ich glaube, das hilft jedem, der ein Ziel vor Augen hat, sich das klarzumachen. Du verspürst nur diesen Druck, weil du weißt, wenn es gut wird, dann kannst du richtig was schaffen, was dir was bedeutet.
Ja, und das gilt eben nicht nur in die NBA, das gilt nicht nur im Basketballsport, nicht nur im Sport überhaupt, das gilt in allen Bereichen des Lebens.
Ja, ne? Genau. Ja, und ich habe danach auch erstmal gemerkt, wie viel er jetzt nach seiner Karriere überhaupt auch darüber hinaus gemacht hat. Also der war ja wirklich in ganz vielen Branchen mittlerweile tätig. Ja. Also Nachwuchsakademie und in der Sportnahrungsindustrie, glaube ich, mit einem Getränk, dann seine Akademie, dann eine Mediengruppe oder so hat er, glaube ich, auch, die dann Geschichten erzählt aus dem Basketballsport. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich habe mir das mal angeguckt. Das hat er auch ins Leben gerufen, einfach um die Möglichkeit zu geben, den Sport in anderer Art und Weise wiederzugeben. Eben, dass da mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird für Nachwuchstalente und dass solche Geschichten eben erzählt werden können. Also das sind alles Sachen, die er... Der hat seine Karriere eben nicht beendet, hat gesagt, so, das war's jetzt, sondern der hat wirklich versucht, mit dem Geld, was er natürlich hatte, was für unsere Vorstellung kaum greifbar und wahrscheinlich per Definition fast als grenzenlos gelten könnte, das auch wirklich so zu investieren und aufzubauen, dass er einfach den Basketball damit besser machen kann. Letztendlich waren die Projekte ja alle im Basketball. Mhm. Und das ist natürlich was, wo man sagen muss, der hat das halt nicht dann vergessen. Also das ist ein Beispiel dafür, der hat es dann wirklich auch für den Sport getan. Also der hat nicht dann alles eingesackt und tschüss und ich bin weg und mache mir ein schönes Leben, sondern der war ja auch immer noch bei den Lakers spielen und hat dann da eben auch weitergemacht, nur in anderer Position. Also halt einfach auch ein ganz leidenschaftlicher Sportler und letztendlich Mensch.
Ja.
Ist schon, und was man da jetzt auch so rund in Social Media an... Ja, so Anteilnahme sieht, ich finde es krass. Also klar, jeder, der jetzt sagt, da sind 9 Leute gestorben und ich finde es umso bemerkenswerter, dass wirklich viele andere Prominente auch das in ihrer Beileidsbekundung mit erwähnt haben. Also natürlich, dass sie Bezug nehmen auf Kobe Bryant, weil sie ihn persönlich kennen, aber dass es natürlich genauso schlimm ist, dass da Leute gestorben sind, die sie persönlich nicht kannten, aber das darf man irgendwie natürlich auch nicht ausblenden. Und alle, die jetzt irgendwie sagen, ja, auf der ganzen Welt sterben täglich so viele Menschen, so ja, das stimmt, natürlich, aber das ist ja nicht der Punkt dabei. Ich finde nämlich echt immer, wenn das ein Promi trifft, dann hat das für mich immer so diese Wirkung, also für mich ganz persönlich jetzt, es ist ein Signal dafür, es kann jeden treffen. Ja.
Es kann so schnell vorbei sein.
Genau, und das ist wirklich die Aussage. Es ist egal, ob du Geld hast, ob du dir den Privathubschrauber leisten kannst.
So,
Geld kauft dir keine Gesundheit. Und das ist, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum so viele Prominente, also es waren etliche Posts, wo alle gesagt haben, hier irgendwie, ihr wisst, was passiert ist, so geht zu euren Liebenden und sagt ihnen, wie gerne ihr sie habt. Oder auch so eine Pauschalaussage, macht das jeden Tag so. Es ist einfach das Beispiel, es kann immer vorbei sein. Mhm. Auch so von seinem Neffen, glaube ich, der ja auch Profi-Basketballer ist und ich glaube 23 oder so. Und auch eine ganz rührende Geschichte eigentlich, dass er dann, also dass Kobe Bryant an dem Morgen noch ihm eine Nachricht geschickt hat und ihn gefragt hat, ob er okay ist und so, weil er wohl gerade das College wechseln wollte oder die Mannschaft oder so. Und dass das dann auch einfach, wo so viele gesagt haben und er dann auch, wo man nie vermutet hätte, das ist so die letzte Nachricht, die man mit dem Menschen austauscht, wo auch immer noch die Antwort ausstehend war. Der hat dann geantwortet und nie eine Rückmeldung bekommen, weil das irgendwie dann wohl so eine halbe Stunde vor dem Abflug war, wo du einfach so denkst, okay, das kann einen so richtig wachrütteln. Und ich glaube, dafür ist es, das ist dabei entscheidend. Es geht nicht irgendwie darum, dass das trauriger ist als ein anderer Tod oder so, aber es betrifft einfach mehr Menschen, weil das natürlich in dem Fall viel, viel mehr Leute mitbekommen und viel, viel mehr Leute diese Person kennen. Und das war schon wirklich krass. Also ich habe echt mal überlegt, was vergleichbar in Deutschland wäre. Und ich wüsste gar nicht, ob wir von dem Stellenwert und der Auswirkungen, gut, Kobe Bryant war auch als Sportler nicht mehr aktiv, aber ist jetzt auf Anhieb niemand eingefallen, der da die Wirkung gehabt hätte. Eher noch so beispielsweise, wenn das im Fußball passiert wäre.
Uli Kahn oder sowas.
Ja, genau. Ja. Daran habe ich auch am ehesten noch gedacht.
Ich habe das gleich überlegt und habe gedacht, welchen Stellenwert hat er?
Ne? Ja. Ich glaube, das können wir ganz schwer nachvollziehen, weil das eben halt nicht nur es wäre bei uns nicht nur ein bekannter Fußballspieler, sondern es müsste gleichzeitig jemand sein, der quasi die ganze Sportart über eigentlich zwei Jahrzehnte geprägt hat.
Ja.
Und das, also davon überhaupt mal einen Sportler zu finden in jeglichen Sportarten, ist ja schon unheimlich schwer.
Ja, ja, ja.
Und also, ja, es wäre jetzt eigentlich so, wie wenn das im Fußball Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo passieren würde.
Ja.
So, und das ist natürlich, das hat man schon gemerkt. Also ich glaube, ich jetzt in meinem noch relativ jungen Leben habe das bisher, glaube ich, also so krass noch nicht erlebt, dass da diese...
Ein bisschen vergleichbar mit dem auch sehr, sehr tragisch, aber nicht tödlich ausgegangenen Unfall von Michael Schumacher beim Skifahren.
Ja, genau. So daran musste ich auch denken.
Ja.
Und als ich gestern mit Nils darüber gesprochen habe, also mit unserem Chefredakteur Nils Fließhardt, der hatte noch gesagt, so vom persönlichen Empfinden, was ihn noch mehr schockiert hat, war damals der Tod von Robert Enke.
Mm, ja.
Und dann auch so diese Aussage, selbst umgebracht und von Zug geworfen, weil das einfach dann alle auch nicht glauben konnten.
Ja.
Wo da ich dann auch sagen konnte, okay, das konnte ich nachvollziehen. Ich wusste nämlich gar nicht, dass Nils so über Ecken, er hat ja in Hannover gewohnt und seine Frau kannte dann auch die Enke sogar. Also das war so, sogar noch eine andere Konstellation.
Mhm.
Aber unabhängig davon finde ich immer, dass... es hat noch eine andere Tragik, wenn sich das der Mensch nicht aussucht.
Ja.
Also klar, es steht unter einem anderen Stern mit Depression und vorher hätte man helfen müssen und vielleicht hätte man es dann irgendwie abwenden können. Aber so diese Tragik, dass jemand diese Entscheidung nicht bewusst gefällt hat, noch davon abgesehen, dass neben den 8 anderen Menschen auch noch eine Person davon die Tochter war, was natürlich das dem Ganzen irgendwie auch noch so negativ gemeint die Krone aufsetzt, was man auch noch nicht wusste dann sofort, als die Meldung raus war, das hat man irgendwie erst 2 Stunden später noch erfahren, wo dann echt so, wo du dann nochmal denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, als dann wenig klar war, aber da finde ich halt auch immer, das ist so von der Tragik her nochmal eine Stufe drüber. Also wenn du weißt, diese Person hat diesen Entschluss nie gefasst, die hatte irgendwie Ziele und noch irgendwie viele Vorstellungen und hat das persönlich nicht schon irgendwie beendet, das fand ich da nochmal so den Unterschied, aber mir fiel das ganz schwer nachzuvollziehen, wie das so hier in Deutschland, was passieren müsste, also mit welcher Persönlichkeit, damit wir national so diese Welle hätten. Also wenn man da sieht, was vor dem Lakers-Stadion los ist und auch in der Medienlandschaft, also man kriegt das heutzutage natürlich international mit, aber Deutschland hat ja eher so ist ja eher so die Partei, die da zuschaut und vielleicht in der Medienlandschaft noch drüber berichtet, aber wir haben ja kein Empfinden dabei in der Form, dass es irgendwie für uns ein Nationalheld wäre oder so. Und mir ist da echt niemand eingefallen, wo ich jetzt denken würde, das ist irgendwie vergleichbar. Ist schon krass.
Ich zeige hier gerade auf dem Monitor ein Bild von uns beiden.
Ne, ach, krass.
Diese absurde Situation damals auf der IOC-Tribüne bei einem Beachvolleyballspiel, wo Deutschland gegen die USA gespielt hat. Ich habe das alles im Nachhinein jetzt dann nochmal irgendwie nachvollzogen, was da war, ja, wo auf einmal Menschen vor mir standen, du siehst, ich sitze zwei Reihen vor ihm und mich fotografiert haben und ich wusste nicht, wer hinter mir sitzt und dann drehe ich mich um und Kobe Bryant sitzt da.
Ja.
Ne, ein Foto, was ein bisschen vorzeigbarer war als diese unscharfen hier, das hatte ich neulich schon auf Social Media dann gepostet. Ne, und ich habe das Ganze nochmal irgendwie dann kam da wieder so eins zum anderen zusammen. Ich habe ihn auch spielen sehen tatsächlich. Ich war mit Kollege Niesinknecht damals bei einem Basketballspiel bei den Olympischen Spielen. Da spielten die USA gegen Griechenland.
Ja.
Und ich weiß nicht mehr, es ist irgendwie hoch für die USA wahrscheinlich ausgegangen. Ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Die USA haben in China Basketball gespielt. Das heißt, es gab enormste Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind viel zu spät in die Halle gekommen. Wir waren zwar pünktlich da, aber es hat so lange gebraucht, durch diese Sicherheitskontrollen in die Halle zu kommen. Und dann weiß ich nur noch, das war 2008 und das ist eine ähnliche Situation wie dieses Jahr. Die Amerikaner haben ihr Team angefeuert mit USA, USA und die Griechen haben die ganze Zeit gerufen, Barack Obama, Barack Obama. Und ich... Es war also, man wollte George Bush loswerden und ich bin hochgespannt, was alle anderen Nationen in diesem Sommer in Tokio rufen werden. Es wird nicht Donald Trump sein.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber das hatte ich jetzt vorhin nochmal mitbekommen. Also was auch richtig krass ist, um das nochmal so für die allgemeine Bevölkerung oder diese Auswirkung begreiflich zu machen, dass es ja jetzt eine Petition gibt dafür, das NBA-Logo zu ändern und Kobe Bryant mit einzubinden. Und da gibt es schon über 135.000 Leute, die mitgemacht haben. Und eigentlich eine, ja, eigentlich rührende Geschichte, dass in der U-Bahn-Station in New York jemand das von der, ich glaube, Fifth Avenue ist es, / Bryant Park, dann daraus das mit dem Schild übergeklebt hat. Also dann einfach hingefahren, selbstgemaltes Schild rübergeklebt und jetzt ist es Kobe Bryant Park. Und also das ist schon, ja, da sieht man halt, wie viele Leute das auch beschäftigt hat und wie viel da, also es ist echt verrückt.
Ich bin mir sicher, dieses Logo werden sich auch viele Leute tätowieren, wie das Ironman Logo.
Ja, das will ich nicht ausschließen.
Ja. Die Amis haben ja gerade so ein Problem mit ihren Logos, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ja noch so ein Hobby so in Sachen Weltraum und so. Die Amis haben ja jetzt eine neue Streitkraft eingerichtet, neben der Air Force gibt es jetzt die Space Force als eigenständige Streitkraft und das ist ein langer Entwicklungsprozess, weil jetzt auch viele Führungskräfte wechseln werden und so weiter, aber die haben ihr Logo veröffentlicht und es gab einen riesen Spott im Internet, weil das Ganze aussieht wie Raumschiff Enterprise Star Trek.
Okay, ja, nee, habe ich nicht mitbekommen.
Naja, das nur am Rande zum Thema Logos. Ne? Aber wir waren bei den Superstars des Sports und es gibt auch Neuigkeiten von Jan Frodeno. Wir können nicht verkünden, wo er denn im Sommer oder im Frühsommer starten wird? Oder kannst du es verkünden? Weißt du mehr?
Nee.
Nein?
Es geht immer noch der gleiche Stand. Es wird in Nordamerika sein.
Ja, was wir verkünden können, ist, er wird in neuen Schuhen laufen, aber wir können nicht verkünden, welchen.
Ja, richtig. Ich hatte mir eigentlich schon so eine schöne andere Überleitung zurechtgelegt.
Okay,
aber
dann vergiss das, was ich
gerade gesagt habe. Nein, das passt jetzt nicht mehr. Wir waren ja bei Flora Duffy und der schnellsten Laufzeit in Südafrika.
Ja.
Und ich hatte zu meinem persönlichen sehr großen Erstaunen danach gesehen, dass sie den schnellsten Halbmarathon im Essex Kayano gelaufen ist.
Ah ja.
Der ja nun wirklich nicht als Wettkampfschuh bekannt ist,
nee,
sondern eher als Trainingsschuh und auch als gerade für Weltklasseathleten doch eigentlich zu schwerer Schuh, wo man sonst nicht sagen würde, okay, 21 Kilometer schnell mit dem Leistungsvermögen ziehe ich den Schuh an. Ja, das fand ich umso bewundernswerter irgendwie und da wollte ich halt sagen, jemand, der auf jeden Fall nicht mehr mit Essex-Schuhen und auch nicht mit dem Kayano, selbst nicht im Training laufen wird zukünftig, ist Jan Frodeno. So, jetzt haben wir beide Varianten.
Ja.
Ja, also fand ich ein Stück weit überraschend, einfach weil wir noch bei der Pressekonferenz auf Hawaii dabei waren und Jan Frodeno seinen Prototypen vorgestellt hat. Den beispielsweise Henry Schumann in Südafrika jetzt schon gelaufen ist. Der war ja auch einer der wenigen Athleten, die den rechtzeitig bekommen haben, eben weil er den in Tokio tragen möchte, auch bei den Olympischen Spielen. Ja, und Jan Frodeno da auch ja lang und breit erklärt hat, er ist kein Fan davon, irgendwie auf jeden Hype-Train aufzuspringen, aber bei den Resultaten, die es letztendlich dann mit den Nike-Schuhen gab und mit der neuen Technologie, die dahinter steckt, hat er sich dann doch ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch mit den Experten gesprochen und da dann eben war dann eben die Aussage, okay, mit der entsprechenden Technologie kannst du halt schon was rausholen und sich dann eben ja, bei Essex dafür stark gemacht hat, dass er als einer der wenigen Athleten da auch mit involviert ist in der Entwicklung und in dem Testen von Prototypen. Und er hatte ja quasi seinen Schuh und es ist ja auch quasi sein Hawaii-Rekordschuh jetzt, wenn man so will. Ja. Und er ist ja auch den schnellsten Marathon auf Hawaii bisher in seiner Karriere gelaufen. Und sollte man ja eigentlich meinen, dass es von der Schuhtechnologie nichts zu meckern gibt. Er hat seinen Carbon-Schuh, es ist die neueste Technologie, sein Hersteller macht ihm Custom-Schuhe, es ist ja eigentlich alles wunderbar. Mhm. Und sein Post war ja, glaube ich, ging ja irgendwie in die Richtung, ich hätte nie gedacht, dass diese Partnerschaft überhaupt mal enden würde, also so angelehnt daran, dass sie ihn einfach schon so lange unterstützen und dass er ja schon bei seinem Olympiasieg 2008 damals noch im Piranha gelaufen ist, im Essex Piranha, wer den nicht mehr kennt, wer vielleicht ein bisschen jünger ist, der wird auch nicht mehr hergestellt, leider von Essex, ein ganz, ganz flacher Schuh, ich glaube Größe 43, hab den noch im Schrank stehen, sogar ein paar noch ungetragen, mhm, für meine Schuhsammlung, unter 100 Gramm, also da ist wirklich, da ist nichts dran. Deswegen habe ich vielleicht auch gedacht, kam das eventuell gar nicht von Frodeno-Seite.
Gut möglich,
also vielleicht war das echt so ein Ding, Essex will oder kann ihm auch vielleicht nicht mehr bezahlen.
Also
oder
ihr merkt, wir können jetzt auch nur spekulieren.
Genau, wir spekulieren jetzt, wir wissen das auch überhaupt nicht, aber ich meine, könnte ja sein, der Vertrag ging vielleicht bis 2020 und jetzt hieß es dann, wir können dir nicht mehr bezahlen oder wir können dir auch gar nicht mehr das bezahlen, was du jetzt hast, weil andere Projekte oder Olympische Spiele im eigenen Land oder was weiß ich, woran es dann liegt und dass man dann als Sportler sagt, ich werde quasi eigentlich immer erfolgreicher und soll jetzt weniger dafür bekommen, da bin ich woanders besser aufgehoben. Könnte auch möglich sein. Ja, also muss gar nicht sein, dass der Sportler dann sagt.
Es gab ja auch schon mal so verschiedene Ansätze, die wir verfolgen konnten, dass Essex da mehr in den Celebrity-Bereich reingeht, mehr in den Lifestyle-Bereich, vielleicht auch jetzt das große Nachsehen hat gegenüber Playern wie Nike oder auch vielleicht auch Adidas, ich weiß es nicht. Ne?
Also ich könnte mir einfach vorstellen, wenn man die Entwicklung sieht im Ausdauersport, beziehungsweise gerade im Triathlon, dass da auch einfach das Budget, das Sponsoring-Budget für Athleten nicht besonders groß aufgestellt ist, weil sonst, wen es Bekanntes halt noch gibt, waren wir gerade dabei. Henry Schumann wird mir noch einfallen bei den Triathleten, eben Bronzemedaille bei Olympischen Spielen, also auch einer der Weltklasse Athleten und Daniela Rief. Und bei Daniela Rief ist es eben die gleiche Konstellation wie bei Jan Frodeno. Das ist einfach schon eine Partnerschaft, die, ich glaube, jetzt auch schon fast in zweistelligen Jahresbereich geht. Also einfach schon ewig besteht.
Jan Frodeno hat Essex ja quasi als Einzelsportler mit aus dem DTU-Sponsoring fortgesetzt. Damals die waren ja auch lange Sponsor der Deutschen Triathlon-Union und nicht nur im Schuhbereich, auch im Anzugsbereich teilweise. Ne? Ich habe jetzt gesehen, dass Essex wieder Frontrunner sucht irgendwie, wo ich auch gar nicht mehr geblickt habe, dass es die noch gibt. Also das war ja eh so eine Aktion, die ich immer so ein bisschen kritisch gesehen habe, weil das ist auch irgendwie eine Art von Sponsoring, aber ich vergleiche das gerne mit dem Schwimmsport. Im Schwimmsport glaubt ja auch jeder, der eine Bademütze geschenkt bekommt, er sei gesponsert, ja, und das bis in die höchsten Ebenen. Also da ist einfach der Markt komplett kaputt.
Vor allem muss man halt sagen, das ist natürlich die günstigste Marketingaktion, die du haben kannst, weil du natürlich in dem Fall nicht mal Influencer mit Geld bezahlen musst, sondern wenn man die Leute halt durchmischt, dass du ein paar wirklich gute Athleten dabei hast, aber in erster Linie Leute, die 60, 70, 80.000 Follower bei Instagram hast und denen brauchst du nur ein Produktpaket schicken und dann ziehen die das immer an. Ja. So günstig kriegt man sonst niemanden bezahlt dafür, dass er Werbung macht.
Da haben sich auch viele Leute, auch namhafte Leute echt, also jetzt mal Entschuldigung für den Ausdruck, ich sage nicht die Leute haben sich, sondern die haben ihre Reichweite prostituiert. Ja, also die haben da wirklich wenig Bewusstsein, was so eine Reichweite eigentlich wert sein kann und haben dann auch echt so diese ganzen willfährigen, positiven Produkttests und so, das hat irgendwann so angenervt und war alles so unglaubwürdig, aber es ist halt Reichweite.
Reichweite. Aber ich meine, bei Influencern ist es halt auch so, wenn da, die werden dafür bezahlt und deswegen gibt es sie und das ist auch die Zeit, in der wir leben, aber da muss man auch sagen, ich habe das ja auch schon so oft gesehen, wenn da Leute zum Beispiel Sportbekleidung oder Laufschuhe tragen, wo man sieht, die laufen gar nicht. Die haben weder sportliche Ziele noch noch laufen die überhaupt, die können gar nichts, die könnten nicht mal was zu dem Produkt oder so sagen. Das sind einfach halt dann nur Influencer, die die Reichweite haben und die werden quasi halt dafür bezahlt. Und das sind dann auch wirklich die, die haben so viele Follower, wenn wir dann von einem sechsstelligen Bereich oder so reden, die kriegen dann natürlich nicht nur das Produkt, sondern auch das Geld.
Ja.
Das ist heutzutage nun mal so, aber das ist natürlich insofern auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite, wenn du eben so eine Aktion machen kannst, dass es so ist, und da schließt sich halt wieder der Kreis. Das ist ja bei Athletensponsorings teilweise das Gleiche. Wenn sich dann Leute teilweise darüber freuen, die kriegen halt dann dreimal im Jahr neue Schuhe und was zum Anziehen,
ja,
aber erreichen so viele tausend Menschen, dass sie das auch einfach anders noch verwerten könnten, ja, dann ist, freut man, es ist ja nicht mal schlimm. Jeder Hersteller versucht das Beste für sich rauszuholen, und wenn der Anreiz für so viele Sportler so groß ist, ein Teil davon zu sein, und so viele das als erstrebenswert sehen, dann hat man als Hersteller sich natürlich auch was erarbeitet, dann hat man viel davon, und der Sportler dann in dem Fall auch, wenn es für sich selbst irgendwie sich als großes Ziel vornimmt.
Ja, wenn du großer Influencer bist mit fünfstelligen Zahlen, okay, dann gibst du deine Reichweite vielleicht für zu wenig weg, aber ich finde auch, dass gerade in der kleinen Triathlon-Szene viele Menschen, die jetzt ja vielleicht in der Triathlon-Szene ganz vernünftige Reichweite, aber jetzt nicht darüber hinaus irgendwie besondere Reichweite, dass die ihre Glaubwürdigkeit da weggegeben haben.
Ja, gut. Ja. Das ist
mir fällt gerade wieder eine Anekdote aus dem Schwimmsport ein. Da gibt es ja wenige große Player. Also letztendlich gibt es vielleicht zwei, und dann gibt es die nächste Liga und einer aus dieser nächsten Liga. Da kam der Verantwortliche mal auf uns zu bei einer Schwimmmeisterschaft und sagte, ja, ich sponsere jetzt die und die Athletin. Und wir wussten sofort, okay, die kriegt drei Badeanzüge im Jahr und vielleicht noch einen Hoodie. Die sponsere ich jetzt, also eine Athletin so B bis C Prominenz, selbst im Schwimmsport. Die sponsere ich jetzt, könnt ihr nicht mal ein Interview machen? Da haben wir gesagt, nee, die Athletin ist jetzt nicht so interessant für uns. Nee, das Interview mit mir, weil ich die jetzt sponsere. Also das ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Ja, oder na, ich sag mal, das ist ein Problem, woran der Schwimmsport wirklich krankt. Ja,
ich bin da ja auch so ein bisschen so, dass es ist die Zeit, in der wir heutzutage leben. Jeder muss sich da letztendlich drauf einstellen. Aber ich finde es auch so unglaublich schade, dass dadurch sportliche Erfolge ihre Wertigkeit verlieren.
Ja.
Ich bin ja nun auch jemand, auch wenn ich jetzt quasi auf der Seite von Medien bin, ich bin Leistungssportler durch und durch. Und wenn ich weiß und sehe, was Leute für einen Aufwand betreiben und auch für Resultate erreichen und dann sehe, dass die beispielsweise Vertrag X und Y nicht bekommen, weil jemand, der weniger sportlichen Erfolg hat, aber sich selbst besser präsentieren und darstellen kann, viel, viel bessere Sponsoring-Verträge und mehr Geld bekommt, dann, ich finde das einfach traurig, weil letztendlich geht es um, wenn wir jetzt von Profisport reden, geht es um die Arbeit, die du leistest und den Erfolg, den du hast. Und das ist mittlerweile wirklich so, also dass einfach die Waage nicht mal mehr 50-50 ist, sondern du einfach viel mehr damit erreichen kannst, wie du dastehst, wie du dich präsentierst, als wie gut du eigentlich bist, was du tust, wie viel du arbeitest, was für ein Sportler du bist. Das ist, er wird sich nicht mehr umkehren lassen, aber das finde ich einfach extrem traurig, weil das führt dazu, dass einfach viele, einmal Talente und auch Sportler mit unendlich viel Potenzial, die Verträge gar nicht mehr finden. Und gerade wenn wir jetzt von Triathlon reden, und das ist ja nicht, das bleibt ja nicht nur beim Triathlon, dann reden wir ja schon von einer Sportart, wo viele sich den Sport gar nicht mal finanzieren können, um ihn überhaupt auszuüben, geschweige denn sich was zur Seite zu legen und so weiter. Wir hatten das Thema jetzt in der vergangenen Zeit häufiger, dass wenn dann noch ob drauf kommt, dass quasi das Budget von den relevanten Herstellern und Firmen noch an Leute gehen, die mit dem Sport an sich eigentlich gar nichts zu tun haben, aber die meisten Follower haben, dann bleibt noch weniger für die Sportler. Und natürlich ist es dann gut, wenn es andere Möglichkeiten gibt und jetzt auch, was weiß ich, PTO, Collins Cup, vielleicht findet man über die Jahre Möglichkeiten, anders auch Top-Athleten zu finanzieren, und vielleicht kehrt sich das auch wieder um, und vielleicht gibt es dann hier und da wieder auch den Hersteller oder die Firma, die sagt, wir wollen uns mit über Performance identifizieren und wollen die Leute unterstützen, dann ist das natürlich schön. Aber gerade diese Entwicklung, da ist dann hier Begriff Fitness Explorer, da geht es um die Leute, möglichst viele Leute zu erreichen, und das sind eben nicht die, die sich 15 bis 20 Stunden in der Woche quälen für ein sportliches Ziel, sondern das sind die, die bei ihrer Runde um den Block zwei, drei, vier Mal in der Woche möglichst fancy und attraktiv aussehen wollen. und die kaufen die Sachen und die bringen den Herstellern das Geld in den Beutel.
Ja.
Und wenn sich dann darauf fokussiert wird, aber viele Profis und Athleten hinten runterfallen, dann finde ich das sehr schade.
Ja, und dann kommt noch dann dazu, dass nicht wenige Beträge aus dem allgemeinen Sponsoring-Topf, den es vielleicht gibt, jetzt von nicht sportaffinen Firmen, sagen wir mal ein Haustürhersteller oder so, dass die inzwischen in E-Sport reingehen, wo bei jugendlichen Profisportlern das Einstiegsgehalt pro Jahr irgendwo bei 200.000 Euro anfängt heutzutage.
Ja.
Ja. Ja, die Welt ist nicht immer gerecht. Das sagen wir jetzt aus unserer triathletischen Sicht, die wir ehrlich im Sport treiben. Aber genau das werden auch die E-Sportler, die am Monitor Menschen abschießen, von sich behaupten.
Ja, absolut.
Und so leben wir in einer freiheitlichen Gesellschaft und jeder soll das tun und lassen, was er will. Und wir leben in einer freien Marktwirtschaft, wo jeder Sponsor überlegen kann, wo er hingeht mit seinem Geld. Aber damit richtig, haben wir noch nicht so die Frage geklärt, wohin Jan Frodeno denn geht.
Ja, seine Aussage unter dem eigenen Post war, er testet gerade Schuhe und kann deshalb auch noch gar nichts dazu sagen, wo er jetzt hingehen wird.
Mhm. Also es gibt ja jetzt drei mögliche Szenarien. Das eine ist, Asics hat ihm gekündigt und ihn vor vollendete Tatsachen gestellt und er muss jetzt suchen. Das nächste Szenario ist, es gibt schon einen Sponsor, der ihn abgeworben hat von Asics und es darf nur noch nicht kommuniziert werden, weil das mit einem großen Knall irgendwo demnächst passieren soll. Ja, oder das dritte Szenario ist, er hat selber eigene Ideen und wir wissen ja, dass er an der einen oder anderen Firma, mit der er zusammenarbeitet, so auf den ersten Blick erstmal als Sponsoring auch beteiligt ist. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es demnächst den Ryzen-Laufschuh oder es gibt einen Laufschuh, den Jan Frodeno nicht nur trägt, sondern der ihm auch zur Hälfte gehört.
Ja, also Jan Frodeno ist ja auch immer für Überraschungen gut, aber weil ich
und jetzt... Und er ist sehr schlau,
ja,
was diese Dinge betrifft.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Aber also weil ich jetzt auch weiß, wie viele Hersteller in den kommenden Monaten mit der Technologie Schuhe rausbringen werden und wie viel Geld und Zeit die Entwicklung gekostet hat von einer Technologie, die vergleichbar ist und auch wirklich was bringt, würde ich das fast ausschließen.
Ja.
Also ganz egal, mit welcher Firma jetzt. Ein Szenario, was ich mir noch vorstellen könnte, das ist jetzt ganz witzig eigentlich, ist, dass ihm am besten... Also ich könnte mir bei wenigen Herstellern tatsächlich auch vorstellen, dass sie das Geld haben, bin ich ganz ehrlich. Also der will ja nicht weniger nehmen als bei Asics. Und selbst wenn es so war, dass er quasi nur raus ist, weil Asics ihm nicht mehr Geld geben wollte, wäre ja ein denkbares Szenario, dass sie einfach sagen, wir können das nicht aufrechterhalten. Und er dann natürlich sagt, okay, also für die Hälfte mache ich das jetzt nicht weiter, was ja auch verständlich ist.
Mhm.
Ich meine, das ist ja auch die Frage, wer soll das sein?
Also es liest sich ja jetzt nicht so, oder der Eindruck ist nicht so, dass da ein Vertrag ausgelaufen wäre.
Genau.
Ne? Ja. Das heißt, Jan Frodeno wird dieses Jahr 39 Jahre alt. Ja? Entweder muss ein neuer Vertrag, mit dem man ihn abgeworben hat, so hoch dotiert sein, dass sich das lohnt. Oder es ist eben eine Perspektive in die Zukunft, die über seine Karriere hinausgeht.
Ja, er hatte noch den Hashtag #3more. Dazu. Also entweder 3 Jahre oder 3 Rennen. Und dann wär's
oder 3 Streifen.
Ja, okay. 3 Streifen mehr. Das ist Interessante. Also 3 Jahre wäre schon sehr ambitioniert und wenn 3 Rennen wird ja bedeuten, nach diesem Jahr ist Schluss. Dann macht er sein Validierungsrennen, dann macht er Rot, dann macht er Hawaii und dann ist Feierabend. Das heißt, unter Umständen sucht er einen Jahresvertrag oder Laufschuhe für 1 Jahr. Und jetzt stell dir mal das Szenario vor, Nike hat mittlerweile Schuhe mit einem Selbstläufer, die einfach für viele funktionieren und die dann einfach sagen, also wir brauchen das Sponsoring an sich eigentlich gar nicht, weil jeder kennt die Schuhe, will sie haben oder nicht, aber wir glauben nicht, dass wir damit nochmal so viel mehr rausholen können. Dann bekommt er quasi da keinen Vertrag, obwohl er die Schuhe laufen will und das endet darin, dass er keinen Laufschuhsponsor hat und sich die Laufschuhe kauft. Weil, man darf nicht vergessen, den Laufschuhhersteller, den er haben wird, den wird er ja wahrscheinlich nicht als Bekleidung tragen, weil er Ryzen anhat.
Ja.
Das heißt, es geht ausschließlich um die Schuhe. Das wird ja eine Bedingung in so einem Vertrag auch sein. Also der wird ja sagen, dann ich laufe dann nicht den ganzen Tag in den Sachen rum, sondern ich ziehe meine Ryzen-Sachen an.
Na gut, auf dem Ryzen-Trikot war auch ein Asics-Logo drauf.
Das kann man natürlich auch machen, das ist natürlich klar, das stimmt. Das wird keine Hauptbegründung sein, aber es ist natürlich umso attraktiver, wenn ein Hersteller sagen kann, okay, die Kollektion kommt raus und jemand fragt, was hast du denn da für eine Jacke oder für ein Shirt an? Und die Antwort ist nicht Ryzen bedruckt, sondern was weiß ich, Hersteller XY die neuen Sachen so und alle stürzen sich darauf. Also das könnte halt auch ein kleiner, mittelgroßer Faktor sein, wie auch immer, wer da den Vertrag aushandelt und wie jeder Hersteller das gewichten will. Aber wenn es dann nur um Laufschuhe geht und möglicherweise nur um eine Saison, dann wird sich da, ich glaube nicht, dass, ja, wobei das ist alles denkbar, wir reden von Jan Frodeno, aber die Hypothese, dass es jetzt nur noch ein Jahr sein könnte, könnte natürlich dazu führen, dass einer von den eher kleineren Laufschuhherstellern nochmal einmal viel Geld in die Hand nimmt und für ein Jahr sagt, okay, wenn wir im letzten Jahr von Jan Frodeno seine Laufschuhe quasi präsentieren können, dann ist das natürlich ein großes Ding. Also von daher, wenn es sich um einen Einjahresvertrag handelt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da doch wieder fast alle in Frage kommen. Ja,
also ich glaube, Jan Frodeno ist momentan auf dem Gipfel seines Markenwerts mit begrenzter Restlaufzeit.
Genau.
So muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Und da hat er natürlich auch alle Optionen in der Hand und er muss natürlich auch an die Zukunft denken. Ja, aber also das tut er seit Jahren schon.
Ja, dann lass uns mal schätzen, mit was für Schuhen läuft er denn in entweder St. George oder Texas, wenn es dabei bleibt. Es wird ja fürs ganze Jahr das gleiche sein. Ja. Wir können doch sagen, in Rot.
Ja. Also entweder richtig fett, Nike oder Adidas, oder irgendwas, wie du sagst, was Kleineres wie On oder sowas, wo er vielleicht auch irgendwo anders ein Sponsoring anders definieren kann.
Sag du zuerst.
Also ich muss jetzt von einer dieser drei Varianten entscheiden.
Ja, auf einen Hersteller.
Auf einen Hersteller.
Was für Schuhe trägt er 2020?
Okay, dann entscheide ich mich für die On-Variante.
Okay, ich sag Nike.
Okay.
Ich glaube letztendlich, um das vielleicht auch nochmal zu erklären, wenn ich drüber nachdenke, Nike ist am ehesten noch die Firma, wo Geld dann im Endeffekt doch keine Rolle spielt. Und wenn man die Chance nochmal hat, von einer Sportart den allerbesten darzustellen, dann lässt man sich das vielleicht auch nicht entgehen. Und ich halte Team Jan Frodeno, alle, die dazugehören, auch für so klug, dass sie das auf irgendeine Art und Weise hinbekommen und es nicht dazu führt, dass Jan Frodeno im Online-Shop ein paar Next% bestellt.
Ja, ja, durchaus plausibel, passt auch sehr gut zu diesen einem der beiden US-Rennen, vielleicht wird es dann in dem Zug auch verkündet, ja. Wäre schlüssig, dagegen spricht für mich, dass Nike so in diesem ganzen Thema Marathon-Weltspitze gerade verankert ist und auch im Bereich Track and Field, dass
es
bei Nike wieder nur eine Nebengeschichte wäre, die aber vielleicht für einen Triathleten auch groß genug ist, ja, also ich meine,
eine Variante möchte ich echt nochmal mit ins Rennen bringen, nämlich, dass wenn es gerade wirklich so sein sollte, dass Jan Frodeno Schuhe testet, dass es vielleicht tatsächlich dann fürs letzte Jahr auch nicht vom Vertrag abhängt, sondern tatsächlich von den Schuhen. Also vielleicht kriegt er jetzt auch von 5, 6 Herstellern was zugeschickt und wenn ein Modell dabei ist, seien es jetzt irgendwie reguläre Modelle oder auch schon Prototypen, die kommen sollen oder so, und er sagt, der Schuh haut mich um, dann denke ich auch, dass ein Jan Frodeno dann sagt, also dann gehe ich vielleicht doch eher nach Equipment und nicht nach Vertrag.
Ja.
Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir wissen, wie viel Performance da irgendwie ausmacht und sich da letztendlich dran zu binden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Geschichte, als Javier Gomez das On-Sponsoring neu hatte. Das war 2017 und dann war das erste Rennen der Super League und es hat geregnet. Und jeder, der ein bisschen in der Laufschuhmaterie drin ist, der weiß, dass gerade die ganz flachen Wettkampfschuhe von On bei Regen ganz, ganz schwierig sind und sehr, sehr rutschig. Und das hat Javier Gomez auch gemerkt. Und dann hat er, die Rennen hatten ja immer kurze Pause, hat er in der Pause was von seinem alten Sponsor angezogen. Dann ist er beim nächsten Rennen mit Mizuno-Schuhen gelaufen. Und wir waren dann echt hier und dachten so, oh Backe, ey, das ist schon hart.
Ja.
Also da ist so, es gibt halt diese Sportler, die wissen, ich mache wirklich das, wo ich mich am besten drin fühle und wo ich davon überzeugt bin, dass ich die beste Leistung mitbringe. Und
ein anderes rundes Paket wäre ja auch, Jan Frodeno ist der Erste, der die Langdistanz in unter 7,5 Stunden finisht mit Schuhen aus der Nachbarschaft.
Ja.
Three more.
Schwierig.
Schwierig. Also, Ja, ich meine, das ist, es macht unheimlich Spaß, darüber zu spekulieren. Ihr da draußen hört, wir sind auch nicht viel weiter. Wir machen uns da Gedanken. Wir haben das Thema auch schon ein paar Mal hier diskutiert. Aber auch das spricht für die Professionalität eines Sportlers und eines Managements, dass man jetzt erstmal rätseln muss. Ne?
Absolut. Ich meine, in der Gruppe wurde jetzt gestern nach dem Post auch schon so viel diskutiert und aufgefordert, wir sollen heute drüber sprechen, dass wir da jetzt alle denkbaren, für uns denkbaren Konstellationen, dass wir die jetzt einfach mal durchgegangen sind.
Ja. Aber wo wir schon bei Sport und Sportlern auf dieser Ebene sind, wir haben die Liste derer, die nominiert sind für den Laureus Award.
Für den quasi Weltsportler des Jahres.
Weltsportler des Jahres. Jan Frodeno wurde da auch schon mal geehrt. Das Ganze die Verleihung findet in Berlin statt, wo sie schon mal stattgefunden hat. Und zwar am 17. Februar, in 2,5 Wochen. Bei den Laureus Awards, World Sports Awards. Dieses Mal sind unter den Nominierten keine Triathleten, aber es gibt so ein paar.
Doch. Einer. Bei den Behindertensportlern.
Bei den Behindertensportlern, ja, doch. Genau, das habe ich.
Ein Handbiker quasi, aber in der Triathlon-Rubrik.
Ja.
Aus den Niederlanden.
Ja.
Vierfacher Weltmeister, wie heißt er?
Jetze Platt. Ja, genau. Aus Holland, aus den Niederlanden. Paracyclist und Paratriathlet. Da war ich drüber gestorben. Ich habe nur das Paracyclist gelesen.
Ja.
Da hast du recht. Ja. Also doch mit eventuell Triathlon-Beteiligung. Ansonsten zum Weltsportler des Jahres nominiert sind eigentlich Namen, die man alle kennt. Rafael Nadal.
Mhm.
Kennen wir alle. Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer. Marc Marquez als Motorsportler. Der FIFA-Weltfußballer Lionel Messi.
Lionel,
ja. Okay. Tiger Woods als Golfer und dein Lieblingssportler, Eliud Kipchoge. Ist es dein Lieblingssportler?
Nein.
Okay.
Aber er ist schon ganz weit oben.
Ja, also der erste Mensch, der eine Marathondistanz unter 2 Stunden gelaufen ist, zwar außerhalb eines offiziellen Rennens, aber auf offener Straße. Und ihr kennt die Geschichte alle. Das sind die Nominierten bei den Männern. Bei den Frauen zur Weltsportlerin des Jahres sind nominiert Megan Rapinoe, spricht man sie so aus, Fußballerin aus den USA, Weltmeisterin.
Ja, auch Weltfußballerin dieses Jahr.
Genau. Dann die Turnerin Simone Biles, über die wir schon hin und wieder mal gesprochen haben in Carbon und Laktat, die sicher auch dieses Jahr wieder bei den Olympischen Spielen am Start sein wird. Dann, jetzt musst du mir helfen, die Leichtathletinnen Allison Felix und Shelley Ann Fraser Price. Jetzt musst du mir den
beide Sprinter. Felix USA 400 Meter Hauptdistanz und Fraser Jamaica 100 und 200 Meter. Ja, also jeder, der so ein bisschen Leichtathletik-affin ist, weiß, die dominieren auf ihren Distanzen ganz schön und sind jetzt auch, glaube ich, beide Weltmeister geworden. 2019.
Ich habe von der WM so wenig mitbekommen, weil ich auf Hawaii war.
Ja.
Ich weiß, dass uns der deutsche Zehnkampf, ja, dass wir den im Supermarkt gefeiert haben, alle zusammen.
Ja, aber das ist immer schon sehr, sehr beeindruckend. Also
ja.
Gerade bei Felix habe ich echt in den letzten Jahren bei den großen Events viele Rennen auch gesehen, weil die irgendwie dann so dabei waren. So habe ich die quasi durch Zufall auch gesehen. Wenn man sonst so durch die Ergebnislisten guckt, hatte ich immer so die Zeiten. Aber dann habe ich so einen Lauf mal gesehen und das ist schon, also auch so von der Anmutung, wie sie läuft. Und wenn man die Zeiten dann sieht, das ist schon verrückt. Also ich werde ja auch im Leben kein Sprinter mehr, aber 400 ist ja noch so eine Distanz. Ich sage dann immer, ab 400 Meter aufwärts fange ich gerade erst an schnell zu werden, wenn jemand gegen mich sprinten will. Also kannst echt jeden neben mich stellen, bei 100 Meter habe ich keine Chance. Ja, aber das dann so mal auf 100 Meter Splits durchzurechnen, das schaffe ich auch nicht mehr.
Ja. Dann ist noch dabei Naomi Osaka, die erste Asiatin an Platz 1 der Tennis-Weltrangliste und die alpine Skifahrerin Michaela Schifrin.
Ja.
Und dann haben wir noch den Durchbruch des Jahres. Auch da 2 Namen, die Ausdauersportlern wie Triathleten durchaus ein Begriff sind. Der erste Tour de France-Gewinner Kolumbiens, Egan Bernal. Und Regan Smith.
Ich glaube, 17 oder 18 Jahre alt, 2 Weltrekorde, Rücken, 100 und 200 Meter, wenn ich mich nicht täusche, und 2 Medaillen bei der WM. Und ja, aber ganz ehrlich, also bei der Performance, wenn da nicht Egan Bernal gewinnt, da, also jetzt auch ohne die Ausdauer- und Triathlon-Brille, aber Tour de France ist ja auch sonst in den Medien so ein großes Ding. Wir können ja nochmal vorlesen, wer sonst dabei ist. Ich hatte mir das einmal angeguckt. Ich glaube, zwei davon kannte ich auch gar nicht.
Coco Gauff als Tennis-Sensation, als Tennis-Nachwuchs-Sensation. Dann haben wir Bianca Andreescu, US Open-Gewinnerin.
Ja.
Eine Kanadierin und das Rugby-Team Japans.
Genau, ja, das habe ich auch gesehen.
Ja, und dann haben wir noch das Comeback des Jahres.
Dass da nicht Jan Frodeno dabei ist.
Ja, ich glaube, die anderen, die dabei sind, da waren die Schicksale ein bisschen schwerer.
Ja, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ja, das wäre ja auch nur ein Hawaii-Comeback gewesen, weil letztes Jahr war ja überragend.
Nathan Adrian, US-Schwimmstar, 100 Kraul, Prestige-Strecke nach Krebserkrankung wieder da und hat bei der WM seine 15. und 16. Goldmedaille gewonnen.
Mhm.
Von daher, der verbindet uns noch so ein bisschen mit dem Triathlon-Sport. Ja, werden wir beobachten. Wie gesagt, in zwei Wochen ist es soweit. Das ist der Tag, wo ich ins Trainingslager fliege.
Ja.
Da bin ich dann auch für zwei Folgen Carbon und Laktat außen vor. Und wenn ich dann wiederkomme, haben wir eine Folge ganz normal hier. Und dann gibt es eine Premiere am 25. Februar, Carbon und Laktat, und zwar live on stage. Wir sind zu Gast bei Trionic. Trionic ist ein Hamburger Fachgeschäft für Triathlonsport. Und die haben ihre Räumlichkeiten von hier aus gesehen hinter der Alster und sind da seit ziemlich genau 10 Jahren, feiern 10-jähriges Jubiläum, machen eine Jubiläumswoche mit ganz vielen Aktionen und haben uns eben eingeladen, wollt ihr nicht Carbon und Laktat live bei uns im Geschäft machen? Am 25.02. um 19 Uhr geht es los. Wir werden Carbon und Laktat, wir beiden, dann eben auf der Bühne besprechen, aber nicht alleine. Alle Zuhörer, Zuschauer sind gern aufgefordert, da ihre Fragen zu stellen, ihre Fragen mitzubringen. Das Ganze kostet 10 € Eintritt und dieser Eintritt geht für einen guten Zweck, für die Stiftung Mittagskinder, die an zwei Standorten in Hamburg Kinder kostenfrei zum Mittagessen einladen, Kinder aus sozial benachteiligten Vierteln und da dann in dem Rahmen Hausaufgabenbetreuung und sowas anbieten. Wie gesagt, die 10 € Eintritt gehen komplett dahin und wenn diese Show von heute hier online geht, dann findet ihr in den Shownotes auch den Link zur Anmeldung. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt auf 100 und ja, ihr könnt euch ab sofort da die Tickets kaufen und damit auch etwas für einen guten Zweck tun.
Genau, also wahrscheinlich am ehesten interessant für die Hamburger und Norddeutschen. Wer dafür extra einfliegen will, ist natürlich auch herzlich willkommen.
Ja.
Aber ja, dann haben wir auch da mal ein neues Format.
Genau, wir überlegen noch, ob wir das Ganze auch live streamen werden auf YouTube oder so. Das gucken wir uns nochmal an. Aber ansonsten gibt es uns eben da zu sehen und zum Händeschütteln und
Und für alle anderen zum Hören auch noch.
Genau. Wo wir gerade hier in Hamburg sind, heute ist eine Pressemitteilung gekommen. Es gibt jetzt einen neuen Service, eine neue Website, die nennt sich siegerbettchen.de. Finde ich einen lustigen Namen.
Es ist eigentlich schade, dass wir beide die Pressemitteilung bekommen haben und es beide schon wissen. Wenn der eine den anderen jetzt mal fragen könnte, was es wohl damit auf sich hat, glaube ich, würden ganz witzige Hypothesen zustande kommen. Aber da wir jetzt beide wissen, worum es geht, ist es witzlos.
Es ist kein Siegertreppchen mit Kopfkissen. Ja, das ist auch nicht die Einladung auf die Reeperbahn im Falle eines Altersklassensieges, sondern es ist ein Service, den der Hauptsponsor des Rennens Hamburg Wasser ins Leben gerufen hat. Und zwar ist es, kostenloses Airbnb für Sportler. Rund um den Hamburg-Triathlon, also den großen ITU-Triathlon Mitte Juli, kann man eben sich auf der Website registrieren und Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Triathleten anbieten oder eben als auswärtiger Triathlet einen Gastgeber finden, der einen da beherbergt. 10.000 Leute nehmen teil an diesem Triathlon-Wochenende, je nach Auslegung größte Triathlon-Veranstaltung der Welt, eben auch mit überregionaler Beteiligung. In diesem Jahr auch wieder WM-Rennen im Team Mixed Format, aber eben auch ein riesen Breitensportspektakel mit einer Sprint- und einer olympischen Distanz, sehr viele Einsteiger dabei und um denen das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Also ich kriege ja immer im Vorfeld des Rennens immer zwei Fragen. Das erste ist, du bist doch in Hamburg, du kannst mir bestimmt einen Startplatz organisieren, wo ich sagen kann, nein, kann ich nicht. Ich bin nicht der Veranstalter dieses Rennens. Und die zweite Frage ist immer, ja, du kannst mir bestimmt ein Hotel empfehlen, aber ich übernachte so selten in Hamburger Hotels. Also irgendwie,
Ja, das Gute dabei ist ja, ich glaube, du hast es gerade auch schon gesagt, dass es eben nichts kostet. Also niemand kann Nutzen daraus ziehen und sagen irgendwie, ja, Übernachtung ist hier aber günstiger als im Hotel XY irgendwie, sondern das ist wirklich ne, geben und nehmen, also einfach eine Hilfe unter Sportlern. Mhm. Wer sagen kann irgendwie, hier Couchsurfing ist mein Ding und irgendwer freut sich dann auch über einen Austausch unter Sportlern und unter Triathleten und will das anbieten und fürs Wochenende noch einen Trainingspartner haben und jemanden irgendwie zum Kennenlernen oder Essen gehen nach dem Rennen. Ja, eigentlich eine coole Aktion, also weil es auch zwangsweise natürlich Leute zusammenbringt irgendwie, die gleiche Leidenschaft haben.
Ja.
Also ja, nette Ideen, finde ich. Also,
ja, finde ich auch.
Gab es sowas in der Richtung schon mal, so in der Triathlon-Branche?
Also es gibt das Phänomen Rot.
Ja gut, das ist klar.
Also nicht Homestays
bei den Homestay generell, sondern einfach für das ist jetzt quasi echt nur für ein Rennen.
Das ist für ein Rennen, aber zumindest jetzt für einen Start. Wer sagt denn, dass das nicht irgendwie Schule macht oder sich erweitert oder was weiß ich? Ne? Ja. Also im Impressum steht tatsächlich Hamburg Wasser dahinter und nicht irgendwie eine Werbeagentur oder sonst sowas. Ja, also wer weiß, was daraus noch wird. Ne? Ich meine, es gibt auch andere Sportveranstaltungen in Hamburg. Ja? Also zum Marathon kommen noch viel, viel mehr Leute von außerhalb. Ja.
Ich habe jetzt nur überlegt, ob man, wenn es das irgendwo gab, man sich das quasi abgeguckt hat. Also kann ja auch was sein, was irgendwann wieder eingeschlafen ist. Aber mir ist nichts in der Richtung irgendwie bekannt bisher, oder?
Nee, ich wüsste auch nicht.
Ja, ne? Ja, coole Idee.
Ja, also das finde ich sehr interessant. Ich bin leider nicht da zu dem Rennen, kann kein Sofa anbieten. Und in meinem Bett schlafe nur ich. Aber wo wir gerade bei Jedermannrennen sind, es ist die Anmeldung eröffnet für die Jedermannrennen bei den Finals in Düsseldorf. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Die Finals sind ein Zusammenschluss verschiedener Sportarten, die gemeinsam mehr erreichen wollen, als sie alleine erreichen können. Schöne Premiere im letzten Jahr in Berlin und in diesem Jahr hat sich dann die Region Rhein-Ruhr bereit erklärt, das durchzuführen, auch nicht wenig eigennützig, weil man sich mit der Region bewerben möchte um die Olympischen Spiele 2032, also die Reihenfolge wäre dann, jetzt muss ich gerade überlegen, Tokio, Paris, LA und Duisburg. Nein, es spricht für mich sehr vieles dafür. Ein großer Kritikpunkt gerade hierzulande ist ja immer, man muss so viel bauen und man braucht diese ganze Infrastruktur. Und da sagt eben diese private Initiative, die da in Rhein-Ruhr sich zusammengetan hat und inzwischen auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und auch von offiziellen Stellen gefördert wird und anerkannt wird, sagt, wir haben ja alles da und lass uns doch hier mal unsere Ideen zusammentun. Und die ganze Region promoten mit einer Bewerbung um die Olympischen Spiele. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, so eine Bewerbung ist ja schon eine Promotion für die Region. Und
ja, klar.
Das IOC sucht Veranstalter, die in der Lage sind, das Thema Olympia in demokratischen Gefilden abzuhalten.
Ja, Hamburg ist doch Sportstadt. Selten so gelacht.
Ja, ach ja.
Es könnte so witzig klingen, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja, ich habe heute Morgen schon, ich war schon nah am Verzweifeln. Wir haben ja tatsächlich Wahlen in 4 Wochen und wie inhaltslos dieser Wahlkampf hier gerade geführt wird, zumindest auf den Plakaten an den Straßen.
Ja, warte mal ab, bis es in Amerika dieses Jahr richtig losgeht.
Ja.
Ist nicht mehr lang, dauert nur noch quasi ein paar Wochen eigentlich.
Ja, wohl wahr, ne? Ja, aber wir kamen da drauf, Triathlon zeichnet sich aus, schon in Berlin und jetzt eben auch in Düsseldorf, dass man eben auch als Jedermann auf den gleichen Strecken wie die Topsportler da teilnehmen kann. In Berlin hat das Ganze nach den großen Rennen stattgefunden, die waren ja früh morgens und sind wir sehr gespannt, sie waren doch vorher, ich weiß es nicht mehr. Ich hab mich auf die Elite konzentriert.
Ich war nicht da.
Ja, also in Düsseldorf mit Ziel auf den Landtagswiesen. Wunderbares Ambiente, großer Sport, großes Stadion und eine schöne Idee, finde ich, von der Deutschen Triathlon Union, das so umzusetzen. Und ganz in der Nähe, wir haben letzte Woche telefoniert mit den Veranstaltern in Köln, gibt es inzwischen auch eine neue Wasserstandsmeldung. Es gibt über 1000 Anmeldungen für den neuen Köln-Triathlon. Es gibt so ein paar Fragen, zum Beispiel auch, wie kann denn eine Veranstaltung schon genehmigt sein vom Verband, wenn es noch nicht mal Strecken gibt? Das sind alles Fragen, die sich hoffentlich in den nächsten Wochen sehr schnell klären lassen. Aber gestern kam die Mitteilung, es gibt 1000 Anmeldungen und zwar relativ gleich verteilt. 315 auf der Mitteldistanz, 415 auf der Olympischen und 290 auf der Jedermann-Distanz und 13 Jedermann-Staffeln haben sich auch schon angemeldet. Also das ist schön zu sehen, dass die Triathlon-Geschichte in Köln eben weitergeht und trotz aller Vorgeschichte auch angenommen wird.
Ja, ganz offensichtlich. Also wir haben ja letzte Woche erfahren, es gibt für die drei Hauptdistanzen jeweils 1000 Startplätze und wir sind ja jetzt noch wirklich ganz weit vor der Veranstaltung und von der Veranstaltung entfernt. Also, dass man da wahrscheinlich in den, ja, ich weiß nicht, ob man so viele da auf der Mitteldistanz zusammenbekommt, aber dass da letztendlich Jedermann-Distanz und olympische Distanz vielleicht auch ausverkauft sein könnten, halte ich irgendwie doch schon für realistisch. Also wenn man das so sieht, jetzt quasi direkt nach Anmeldestart jetzt knapp ein Drittel und 415 schon bei der olympischen Distanz von 1000 möglichen sofort nach einer Woche, spricht dafür, dass das auch dann in den kommenden Monaten irgendwann voll sein wird, denke
ich. Es ist ja noch lange hin. Eben. Es ist ja noch lange hin. Ich meine, etablierte Veranstaltungen, die seit Jahren rumpelfrei laufen, da kennen wir es auch, dass es innerhalb von Minuten ausgebucht ist.
Ja.
Dass, ja, manche Dinge. Ich meine, auch wir kennen es, wir haben unsere Swim 100x100, ja. Wir haben zwei Selbstläufer im Programm, das ist Hamburg und Langen. Die sind lange, lange ausverkauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es für das dritte noch offene Event in Dresden noch Restplätze gibt. Da war letzte Woche der Wasserstand 80 Anmeldungen für 100 Plätze. Also ja, ist natürlich eine andere Dimension mit 100 Leuten gegenüber 3000, aber wir kriegen das Becken auch schon voll.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich bin ab Montag im Trainingslager, fliege mit Hannes Hawaii Tours nach Fuerteventura, bin da in zwei sich überschneidenden Camps, erst unter der Leitung von Utz Brenner und dann unter der Leitung von Ricarda Lisk, habe nicht dieses, was ich gerade auf dem Kopf und auf dem Schreibtisch habe, aber habe Podcast-Equipment dabei, das heißt, es wird in nächster Zeit auch wieder den einen oder anderen Talk geben, du hast auch einige in Vorbereitung, also
nächsten Montag, den ersten nach der Super Bowl-Nacht mit schon angekündigt Thorsten Radde.
Ja.
Wir haben es extra auf den Nachmittag gelegt, weil Thorsten als Football-Fan ja ausschlafen muss.
Ja.
Aber nee, da sind wir im Austausch, haben uns in viele Richtungen was überlegt. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und ja, deswegen in den kommenden Wochen und wahrscheinlich dann sogar eher Monaten, wenn du da bist, relativ viel Triathlon-Talk.
Ja, ich werde einiges mitbringen. Vielleicht werde ich auch schon was von dort veröffentlichen. Ich habe Montag zeitgleich zu euch einen Termin, aber das verrate ich noch nicht mit wem. Ne? Also, ja, und dann ist der Super Bowl gewesen. Wir haben ja, wenn wir so in die Apple Charts reingeguckt haben bei dem Podcast, ganz oft nur Football, Basketball und manchmal Fußball vor uns. Und wir wittern jetzt so ein bisschen die Chance.
Ja, Football erlebt dann nächste Woche nochmal Hochphase.
Auf jeden
und
Fall.
Und danach ist dann wahrscheinlich ruhig und dann kommt Fußball und macht alle platt.
Ja. Ich meine, wir waren jetzt mit der Episode von Björn Geßmann. Wie gesagt, die hat ähnlich viel Zugriffe wie unsere Carbon-Laktat-Episoden. Aber wir haben es bis auf Platz 2 in den Apple Charts geschafft, vor Rudi Völler
ja.
Und hinter Gelb schießt keine Tore.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war der Titel der Episode.
Ja, ja.
Vielleicht brauchen wir euch da draußen, ja, wenn ihr uns jetzt mal alle irgendwo 5 Sterne gebt in den Apple Podcasts und ein paar schöne Rezensionen schreibt. Ihr könnt natürlich auch Kritik da reinschreiben, aber ich höre das gerade immer wieder. Ich höre ja auch andere Podcasts, dass diese, ich meine, wir haben uns ja nie groß drum gekümmert, aber dass diese Sternebewertungen einfach auch wohl wichtig sind, dass man gefunden wird und so. Und viele von euch finden uns und vielleicht manche auch ganz gut, aber dafür, dass uns noch mehr Leute finden, gebt uns ein paar Sterne und dann werden wir uns mal ein paar reißerische Headlines ausdenken, die auch Fußballer interessieren. Und ja, dann stürmen wir irgendwann die Charts. Einmal ganz oben stehen, Simon.
Ja, warten wir mal ab. Das muss man sich ja auch erarbeiten. Also wenn ihr uns doof findet, gebt uns auch einen Stern, aber schreibt wenigstens warum. Dann mögt ihr uns vielleicht irgendwann, wenn wir daran arbeiten.
Ja, ich meine, an Kritik wechselt man.
Ich will mir das ja auch verdienen. Ich will ja nicht jetzt hier was geschenkt bekommen.
Ja. Ich habe sogar, du hast es schon gesehen, ich habe jetzt sogar mobiles Podcast-Equipment. Das heißt, nicht jetzt wir beiden, aber man könnte jetzt theoretisch auch mal bei einer Laufeinheit podcasten.
Also, ja, doch, wir beiden. Das wäre doch lustig. Machen wir an einem Dienstag mal.
Wäre das lustig?
Ja, wäre voll lustig. Lass mal machen. Carbon und Laktat dienstags. Aufgenommen, eine gute Stunde. Am Wasser unten.
Wir können das wirklich machen, aber wir sollten unseren Trainingsplan aufeinander abstimmen.
Ja, das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Vielleicht kriegen wir das sogar mit Video hin.
Ja, aber wir quatschen jetzt eine Stunde 48.
Ja.
Das wird schon ein langer Lauf dann.
Ja,
also ich kann so lange laufen, aber für die wird es
ja
langweilig.
Ja, nee, das machen wir kürzer. Das ist ja, wissen wir ja dann, dass wir uns beschränken müssen.
Okay, okay.
Eine Stunde und dann.
Ja, wie gesagt, ich werde das auf Fuerteventura schon mal vortesten.
Ja, das ist doch witzig.
Bin gespannt, wen von euch ich da treffen werde. Also ich kann leider noch nicht in Carbon-Laktat-Radklamotten da auftauchen. Ihr seht aber mit eurer Anmeldung zu der Live-Show auch wieder unser Logo. Und ja, demnächst könnt ihr es auch tragen. Es zieht sich noch ein bisschen.
Ja.
Aber bis es hier Kurzwetter
dauert es auch noch ganz, ganz lang.
Wetter ist, sind wir da.
Genau, sehr schön.
Gut.
Ja.
Damit sind wir am Ende. Simon, wir sprechen hier in 3 Wochen wieder.
Ja.
Ich werde natürlich verfolgen, was ihr hier nächste Woche besprecht. Ja, also
ist genug Zeit zu hören.
Ich habe genug Zeit zu hören, ja.
Oder nimmst du beim Laufen nichts mit auf Fuerte? Hast du immer Trainingsgruppen und kannst sozial laufen?
Das weiß ich noch. Ich habe mich noch nicht um die Trainingsprogramme gekümmert da. Und da ich quasi in der zweiten Woche eines ersten Camps und in der ersten Woche eines zweiten Camps bin, okay, muss ich gucken, wie kompatibel das ist. Ich bin bekennenderweise kein Großgruppenradfahrer, weil das für mich auch Urlaub ist und ich dann vielleicht mit kleinen Gruppen, mit Menschen, die ich mir aussuche, da irgendwo mal die Königsetappen fahre und so. Aber ich brauche keine 20 Leute, die in festen Abständen kreiseln. Das ist für mich nicht der Erholungswert, den ich mir auch davon erhoffe, unabhängig davon, dass ich hier auch meinen eigenen Trainingsplan verfolge da. Also ich werde ganz sicher morgens mitschwimmen. Ich werde sicher auch den einen oder anderen Lauf mitmachen. Ich werde vielleicht auch das ein oder andere Gymnastikprogramm mitmachen. Ich werde mich beim Essen mit den Leuten unterhalten und mich unterhalten lassen. Ich werde bei den Abendveranstaltungen dabei sein, aber ja, wahrscheinlich nicht bei den meisten Radtouren, weil das A nicht konzeptionell passt und B auch ich ein bisschen Freiheit da vielleicht brauche.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, einen schönen Dienstagabend, Mittwochabend oder wann immer ihr uns hört.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin nächste Woche wieder hier, dann wahrscheinlich mit Nils oder Marvin. Und an der Stelle schon mal offiziell dir viel Spaß und Erfolg im Trainingslager.
Ja, ich werde irgendwie auf irgendeinem Kanal von mir hören lassen.
Alles klar, gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.